Willkommen zur zweiten Staffel Talk This Way Podcast mit unserem Gast Nico Backspin, der aber nicht nur die Backspin macht, sondern mittlerweile auch viel unterwegs ist im, ja, ich sag mal, Markenbereich. Du machst den OM Rap Podcast zusammen mit Falk Schacht und Torben Lux von Online Marketing Rockstars.
Genau.
Und bist aber eben auch im sportlichen Bereich sehr aktiv. Hast da auch einen eigenen Podcast. Hast mittlerweile bist du der Markenbotschafter von der National Football League.
Genau.
Und der Head of Music von der European Football League. Da kommen wir gleich auf jeden Fall zu all diesen Themen. Habe ich noch was vergessen, was dir an Aufgaben gerade?
Noch viel länger bin ich im Prinzip journalistisch im Fußball unterwegs in zwei verschiedenen Formaten.
Ja. Und in welchen? Sag ruhig.
Rocket Beans TV, liebsten Format, das heißt Bundesliga, ist lustigerweise in einem Gaming-Sender mittlerweile das erfolgreichste Format, das sie haben. Und dort gehöre ich zum Ensemble, jede Woche über Fußball reden und habe mit Pillard vor 3 Jahren quasi aus so einer Fanliebe zu unseren Verein Schalke und Werder haben wir gemeinsam einen Podcast gegründet und EA Sports ist unser Partner und seit 3 Jahren reden wir da jetzt auch jede Woche quasi über unser Leid, weil wir haben als Bundesliga-Podcast angefangen.
Und
wir mussten jetzt uns die ganze Struktur neu überlegen, damit wir auch nochmal über Bundesliga reden, weil unsere Vereine damit ja nichts mehr zu tun haben. Und, aber da kann ich vielleicht nachher nochmal. Also ja, aber es stimmt schon, dass es, glaube ich, auch schwierig ist, herauszufinden, was ich alles mache. Wir haben gestern Abend so ein kleines quasi, wir waren zusammen essen, haben ein bisschen gesprochen. Da, glaube ich, kam es ja auch dazu, dass es am Ende, wenn ich anfange zu erzählen, dann muss ich erst mal so den Tisch freiräumen, um mal zu sortieren, worum es eigentlich geht bei mir.
Ja, da habt ihr sowieso Gemeinsamkeiten oder ganz schön viele Gemeinsamkeiten, wie ich finde. Zum einen ja irgendwie, kommen wir später auf alle Gemeinsamkeiten. Aber gerade was den...
Kurz angeteasert,
weil wir wollen ja eigentlich auch noch erst zu den Oder-Fragen kommen. Aber ich finde, das ist eigentlich schon eine ganz gute Überleitung, weil du machst ja auch super viele Jobs, Patrick Thiele. Und ich glaube, bei euch beiden gibt's wahrscheinlich gar keine oder sehr wenig Personen, die wirklich durchblicken, was ihr alles macht oder wie euer Leben so abläuft.
Das durchblickt man ja nicht mal selbst.
Deswegen, oder?
Ja, also ehrlicherweise, ja, das ist schon manchmal ein bisschen aufwendig, das stimmt schon. Aber ich habe es zum Glück noch im Griff, so einigermaßen.
Du ja auch hoffentlich, Patrick Thiele, Walk This Way Chef, Chapter One Chef.
Sprichst du ihn immer mit Vor- und Nachnamen?
Nee, das macht er, das betont er jetzt mit Absicht, glaube ich.
Aber nee, das mache ich für Leute, die den Podcast jetzt das erste Mal hören, was ich nicht hoffe, aber gibt ja immer, damit Leute auch wissen, die es jetzt nur hören und nicht sehen, wer ist denn jetzt da angesprochen und Vor- und Nachnamen und ein bisschen die Vorstellungsrunde bei jedem.
Meistens sagt er noch die Adresse dazu und Sozialversicherungsnummer und ne?
Handynummer für Fragen.
Ja, genau. Patrick oder Patrick eigentlich?
Meine Eltern dachten sich Patrick und seitdem ich in der Musikbranche bin, hat sich das Patrick so durchgesetzt. Und mir selber ist es egal.
Was hast du mit Leuten gemacht, die dich Paddy genannt haben oder so?
Ignoriert.
Sehr gut.
Wir kommen aber zu den Oder-Fragen. Möglichst schnell antworten, damit wir auch die wahre Antwort rausfinden können.
Okay, ich konzentriere mich.
Los geht's. Jordans oder New Era Cap?
Jordans.
Bremen oder New York Giants?
Bremen.
New York oder Hamburg?
Boah, die ist gemein. Hamburg.
Golf oder Joggen?
Du hast auf jeden Fall, okay, Golf.
Fußball oder Football?
Das ist genauso eine gemeine Frage, weil es begleitet mich mein ganzes Scheißleben, auch wenn ich gerade in einem Beziehungsstatus von ist kompliziert stecke, würde ich trotzdem sagen Fußball.
Okay. Twitter oder TikTok?
Oh, darf TikTok.
Sport oder Hip-Hop?
Erkläre ich dir gerne. Auch schwierig. Ich soll ja nicht so viel erklären, ich soll nur sagen, ne?
Du kannst auch erklären.
Weißt du, wenn du das Gefühl hast, dass du Hip-Hop durchgespielt hast, auf eine gewisse Art und Weise, ist Sport dann irgendwie spannender. Trotzdem bin ich durch und durch Hip-Hop. Und das fließt in den Sport, deswegen am Ende doch Hip-Hop.
Jay-Z oder Eli Manning?
Klar, Jay-Z.
Splash oder Super Bowl?
Ganz klar, Super Bowl.
Da war der ja beide schon, ne? Auf dem Super Bowl.
Na, du warst schon im Stadion, ich war nur davor.
Wie davor? Naja, du hast ja gestern gesagt, du hattest Tickets. Für davor kann man Tickets.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Das hast du mich falsch verstanden.
Okay.
Wir waren nur beim Super Bowl. Ich hatte Tickets. Wir waren gemeinsam beim Konzert. Weil ich weiß gar nicht, was das war.
Ich glaube, Tidal, DJ Khaled.
Also ganz wild.
Lil Wayne war da. More.
Genau. Also es war, Aaron Moore war der Running Gangster, das war echt geil, weil Khaled war auf der Bühne und hat halt angefangen irgendwie mit Trick Daddy und dann hat er aber Trina noch aufgeholt und dann hat er 2 Chainz raufgeholt und ich weiß gar nicht, wen noch alles.
Meek Mill war da.
Meek Mill. Und am Ende kam dann Lil Wayne, so, weißt du? Und, aber er hat immer gesagt, I got more, another one.
Ja, das war stark. Das war wirklich stark. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und das haben wir zusammen in der American Airlines Arena in Miami geguckt, ne? Genau.
Genau.
Also so ein Riesengig dann.
Ja, aber Vor-Act war irgendwie Megan Thee Stallion und ich weiß gar nicht, müsste mal drauf gucken. Es war eigentlich ein Festival-Line-Up. So.
Das war krass, das war wirklich krass. Und weil ich kann mich auch noch daran erinnern, dass dieses I Got More ja auch an dich stimmte. Du hast so gedacht, okay, war ganz geil, jetzt hat sich gelohnt. Vielen Dank, so nach dem Motto, Karte hat sich gelohnt. Und dann kam noch einer und noch einer und noch einer und noch einer.
Der Baby und all so eine Leute, ne?
Was macht für euch die Faszination Football aus? Also warum ist das so ein geiler Sport?
Boah, also erstens mag ich die Chancengleichheit diese Saison für so gut wie jedes Team, sozusagen aufgrund des ganzen Draft-Systems und so weiter und so fort.
Also junge Spieler, die halt...
Genau, da geht's halt ja nicht wie beim Fußball mit, okay, welche Mannschaft hat das meiste Geld und kann sich dementsprechend die besten Sportler irgendwie einkaufen, sozusagen. Ne? Das ist dann eben schon ein bisschen fairer. Das finde ich grundsätzlich an amerikanischen Sportarten super.
Also weil die schlechten Teams immer die erste Wahl bekommen korrekt, und deswegen...
Genau, korrekt. So, das finde ich schon mal sehr gut. Und dann ist es halt einfach so typisch US eigentlich, ist halt Sportentertainment. Ne? Du hast halt ein großes Paket an Unterhaltung, immer in irgendeiner Form. Und ich finde bei dem Sport per se, also bei Football per se, wahnsinnig interessant, dass diese Kühlschränke, wie Nico das gesagt hat, einfach unfassbar sportlich sind und dynamisch. Und weißt du, das ist so, da kommen halt so 180 Kilo Menschen in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit auf einen zu. Und diese das finde ich so faszinierend, diese einerseits Brutalität, Dynamik so und Filigranität, die da irgendwie auftaucht, wenn die einen Pass fangen, sozusagen am Spielfeldrand quasi so auf einmal langtippeln oder wenn du einen Pass fangen und die quasi im Fliegen noch zusehen, dass das zweite Fuß noch innerhalb des Spielfeldes, weißt du, diese riesen Körper bewegen die dann trotzdem so filigran und das gepaart mit Taktik und mit das mag ich unfassbar sehr. Das ist halt sehr komplex, so glaube ich, also wenn man so richtig durchsteigen möchte, aber genau das finde ich super.
Ja. Ich habe eine Welt Training ja dann beim Pro Bowl erlebt. Ich habe jetzt ein Combine in London erlebt vor 2 Wochen. Das ist das Training Camp für Non-American.
Durftest du mitmachen?
Ja, Digga. Alter, was da für Typen unterwegs waren. Es gibt, habe ich da gelernt, es gibt in Nigeria zum Beispiel eine Schule, die trainiert Sportler, vorbereitet sie auf die NFL vor. Es gibt keinen American Football in Nigeria. Aber die Spieler werden darauf trainiert, dass sie die Position spielen können. Und das ist total krass, denn diese Filigranität, diese Details sind, keine Ahnung, wenn eine O-Line, eine D-Line beim Football sich gegenübersteht, dann hat die NFL sich so perfektioniert, dass sie weiß, okay, wenn du in der O-Line stehst, dann musst du diesen Move machen. Wenn du in der D-Line stehst, dann musst du den Move machen. Und das bauen sie wirklich wie Soldaten aufeinander in einem Sport.
Was wäre denn eure Position, die ihr spielen würdet? Oder habt ihr?
Rechts draußen auf jeden Fall.
auf der Bank.
Wisst ihr, dass es diese Typen, die da auf dem Platz laufen, ne, und Wasser und Getränke, Handtücher geben und so. Was glaubt ihr, was verdienen die mehr?
Was sie verdienen?
Ja, die Typen mit dem Wasser.
Stimmt relativ viel, oder? Wenn du so sagst.
Ich weiß nicht, ich kann ja irgendwas zwischen eine Viertelmillion und eine Mille.
So viel, meinst du?
Naja, schon, aber ich bin da mal...
Also im Jahr.
Ja, jetzt, ich bin, nee, darunter auf jeden Fall, aber ich finde es absurd, die kriegen auf jeden Fall 6-stellig dafür, dass ihr Job nur ist, Wasser, müssen wir es trinken, so,
hier ist ein... Ja, das ist ein großes Team beim Football.
Ja, ich finde es aber krass, wie durchkalkuliert das auch an der Stelle ist, ja. Und das wäre meine Rolle.
Und das wäre wirklich...
Alles andere tut mir zu doll weh, glaube ich.
Ich hätte da mal richtig... Deswegen habe ich gefragt, ob du ein Training mitgemacht hast. Ich würde so gerne mal... Also auch egal, wie man auf den Sack kriegt, ich würde gerne mal so eine Woche so Trainingscamp mitmachen.
Du hast schon Bock auf Schmerzen. Ne? Hast du mal gesehen, gegen was du da spielst, Alter?
Ist doch scheißegal.
Aber was würde ich dann da reizen? Also offensiv, defensiv, willst du mit dem Ball laufen?
Kann das überhaupt?
Fangen,
ich glaube, hauen. Ich weiß das nicht. Mich würde schon mal interessieren, was würde so ein Trainer sagen, was denn eine überhaupt coole Position wäre. Ich kann das gar nicht einschätzen. So, weißt du? So, aber ich würde es einfach gerne mal machen, weil es mich interessiert. Gar nicht jetzt um irgendwelche Ambitionen mit irgendeinem Ziel, einfach nur.
Da bist du auch zu alt für.
Genau, einfach nur mal so.
Aber mein junges 20-jähriges Ich hätte, glaube ich, schon Running Back als Position gesehen.
Echt?
Ja. Weil ich war auch dieses sehr, sehr schnell auf den ersten 30, was du da auch brauchst. Ball unter den Arm, zack, rein und.
Was genau ist denn überhaupt die EFL und was ist dein Job als Head of Music da?
ELF.
Ach, ELF.
Ja, stimmt,
weil EFL ist die Europe, die Liga in die unter der Premier League kommt, ne?
Ja, stimmt.
Deswegen ja. Habe ich's.
ELF, European League of Football, ist insofern auch ein ganz interessantes Projekt, weil es gab ja mal eine NFL Europe, so. Das hat bis in die 2000er ganz gut funktioniert. Dann haben sie es irgendwann beendet, weil es nie so eine Fanbindung gegeben hat. Und dann haben Coach Izuma und Jake Cucaracha sich zusammengetan und quasi diese Liga neu gegründet. Unabhängig von der NFL im Moment und mit der Ambition, wirklich Europa komplett mit einzubeziehen und eine Fannähe zu schaffen. Und das kriegen sie, finde ich, ganz gut hin. Ich habe das in Hamburg jetzt natürlich ein bisschen intensiver verfolgen können mit den Sea Devils und du merkst richtig, wie bei Spiel 1 auf einmal alle da waren und auch das Team supportet haben.
Wie viele kommen da so hin in so ein Stadion?
Da passen, glaube ich, also alles so Corona-Bestimmungen so, durften, glaube ich, 2 rein und waren jedes Mal 2 da.
Ah, okay.
Und da geht auch mehr. Das hast du dann im Finale in Düsseldorf gesehen, wo auf einmal 25.000 Leute waren.
Hast du ein bisschen das Gefühl, dass in Deutschland oder Europa, kann ich gar nicht einschätzen, aber es gab ja schon mal so NFL Europe, so eine Welle. In den Nullerjahren war das ja, glaube ich, oder was, ne? Wo so Football in Deutschland aufkam. So. Hast du also das Gefühl, dass das jetzt gerade nur so ein Trend ist oder dass das mal bleibt?
Ich glaube, es bleibt. Und es gibt einen entscheidenden Punkt dabei. Früher hast du, wenn du in Deutschland dich mit der NFL beschäftigt hast, hast du ja nichts mitgekriegt. Und schon gar nicht die Spieler. Du kannst, Gott, jetzt vielleicht ein alter Mann, aber vielleicht ein Wide Receiver und ein Quarterback und das war's, so von 3 Teams und sonst nicht. Heute, und das ist natürlich auch dank dem, was Posimax da gemacht hat und so viel NFL im Free-TV zeigen, hast du deutschlandweit, immer sicherlich noch nicht allumfassend, aber überall kennen sich Leute aus. Also das sind nicht mehr einer von 10, die sich mit der NFL beschäftigen, die auch den Namen mehr kennen, sondern jetzt kennen 6, 7 von 10, kennen auch die Running Backs von den 20 anderen Teams. Das wiederum führt zu mehr Bindung mit den Teams, mit den Spielern, mit der Liga. Das, gepaart mit Social Media, ist im Prinzip das, was die ELF da auch macht. Sie sorgt dafür, dass du eine gewisse Bindung und Beziehung zu deinen Teams bekommen kannst. Und das ist, glaube ich, der Unterschied.
Okay.
Weil du heute ein bisschen näher dran sein kannst, weil du auch durch die Struktur in den Teams, also auch auf Geschäftsebene, also in Berlin wird das sehr spannend, wie das jetzt hier entwickeln wird und Björn Werner da drin steckt. Und genau, so Leute wie Ronny Bolt im Hintergrund. Das führt ja automatisch dazu, dass du heute Social Media seitlich auch ganz anders so ein Team dann spielen kannst. Ja. So, und deshalb, glaube ich, wird es sich entwickeln. Ich kann das aber nicht für Barcelona sagen, das weiß ich nicht. Istanbul, keine Ahnung, habe ich noch nie mit zu tun gehabt und so. In Deutschland selber merke ich aber, dass es natürlich auch noch einen Kampf mit dieser GFL, der deutschen Bundesliga gibt, aber mittelfristig, glaube ich, diese Entwicklung gar nicht aufzuhalten ist, weil sie es
als Produkt schon gemacht haben. Bin da sehr gespannt.
Ja.
Und die Musikrolle in dem Ganzen?
Icke, das war ganz süß, beim ersten Spiel hat mich den deutschen Jay-Z genannt, den Titel.
Den hat er dir gegeben?
Ja, das ist mir total wichtig. Den hat er mir gegeben. Deswegen kann ich damit spielen. Natürlich ist es nicht das, aber Jay-Z kuratiert NFL Halftime Show. Der erste Job dieses Jahr war es auch dort, erstmal so kleine Assets zu finden. So, es ging damit los, dass wir einen Song brauchten für die Übertragungen. Da habe ich mich dann mit Contra K darauf geeinigt, dass wir einen Song von ihm nehmen können. Und der hat dann quasi die Live-Übertragung bei ProSiebenMax immer begleitet. Natürlich wollten wir auch eine vernünftige Halftime-Show machen. Nur Corona führt halt dazu, dass du original, ich glaube, 3 Wochen vorher immer noch nicht wusstest, wie viele Leute in dieses Stadion dürfen. Und dann kommen wir wieder ins Musikbusiness, kalkuliert dann mal eine Halftime-Show, in welcher Größenordnung du das machen kannst. Es geht
unmöglich, ja.
Also haben wir es dieses Jahr in so einem kleineren Setup gemacht, was ich finde auch groß war, aber nicht so wirksam, wie wenn du deinen Rapper hinstellst oder so. Haben wir mit SK und Rafik.
Und DJ Maxi, ne?
Ja, genau. Und DJ Maxi, aber vor allem mit den beiden, die haben mir die Halftime-Show gemacht, schon so die DJ-Elite Deutschlands dahingestellt und die haben ein geiles Setup gemacht. Natürlich wollen wir, und das ist das Schöne, was ich auch sagen muss, was die Führungsetage relativ schnell verstanden hat, Entertainment ist wichtig, ist total wichtig für diese Liga, diese Brücke bauen. Und wir haben uns auf verschiedenen Ebenen getroffen, kennengelernt, ausgetauscht, sodass sie mich für diese Rolle prädestiniert gesehen haben, dafür zu sorgen, dass, wenn wir dann an den richtigen Stellen Schrauben drehen müssen, ich dafür sorgen kann, dass wir coole Sachen machen. Ob das jetzt nächstes Jahr heißt, dass wir eine größere Halftime-Show machen, weil wir schon früh wissen, dass wir 50.000 ins Stadion kriegen. Geil. Oder so. Kann ich gerade noch nicht sagen, aber das ist der Weg dahin. Und was das im Detail für die einzelnen Vereine bedeutet und so, das müssen wir mal sehen. Aber es ist ein schönes Spielfeld gerade, weil es einfach Bock macht, sich so ein bisschen darüber Gedanken zu machen, so ein Projekt von Beginn an auch musikalisch zu begleiten.
Ein Spielfeld im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Aber wollen wir mal zur Musik kommen. Du sagst in einem Interview, dass du schon für die Apokalypse all deine Musik gedownloadet hast. Welche?
Warum habe ich das denn gesagt?
Welche Mucke ist denn da auf jeden Fall mit dabei?
Das ist
geil. Welche Diskografien?
Geil, warum habe ich das denn gesagt? Ja, stimmt aber wirklich. Ich bin immer noch ein sehr großer Freund davon, dann doch auch offline zu speichern. Du möchtest jetzt quasi, soll ich dir schnell eine Playlist zusammenstellen?
Na, zum Beispiel, welche KünstlerInnen hast du auf jeden Fall dabei? Muss jetzt nicht die vollständige sein, aber...
Nee, und das ist auch schwer. Guck mal, ich bin seit den 90ern Hip-Hop assoziiert, hab einen grauen Bart, deswegen denken die Leute ja auch bei mir die ganze Zeit immer, ich höre nur Blumentopf und...
Wu-Tang?
Stüber Twins und Wu-Tang Clan,
genau. Das hat für dich angezogen.
Dankeschön, ja. kann ich schon fast als Front wahrnehmen dann, ne?
Ah, ja, mit Absicht gemacht, das ja, kann genau. Ich dir sagen.
Ja,
extra gekauft sogar.
Sehr gut. Also das natürlich ist das meine Hip-Hop-Sozialisierung, das wird auch immer bleiben und da freue ich mich immer drüber. Aber ich habe durch die Arbeit und auch viel Reisen immer wieder für mich auch Bezug dazu gefunden, wie ich in Anführungsstrichen neue Musik, nächste Generation immer wieder für mich auch gewinnen kann. Und so kannst du bei mir keine Playlist, also du kannst, bei mir steckt, keine Ahnung, Drake zusammen mit Digga D, Stieber Twins, Rage Against the Machine und fällt mir noch, und, keine Ahnung, vielleicht sogar Rolling Stones. Und also alles irgendwie in dem Paket, das ich gerne an Musik höre. Ich mag es, immer wieder neue Dinge zu entdecken. Ich mag aber auch die alten Sachen und es wird auch trotzdem natürlich immer schwieriger, weil ich glaube, als Musikexperte, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber dieses Gefühl von nach, ich kann glaube ich nach 15 Sekunden merken, ob ein Song so geil ist oder ob ich denke, oh, ja, ich weiß, was du versuchst zu kopieren gerade, das nervt mich. So.
Voll, also ich habe es auch gerade voll viel, dass ich da die Rolling Stones besten 500 Alben aller Zeiten oder so mir einfach anhöre und dank Spotify kann ich mir die halt alle schön alle abspeichern und wenn ich dann Bock drauf gut, habe, ja. Höre ich mir die alle an. Skip dann aber auch mal ein bisschen rein, wenn ich so KünstlerInnen vielleicht vom Namen kenne, also gerade wenn ich so in härteren Bereich gehe, Heavy Metal oder sowas, Gojira oder ich weiß nicht, wie man es exakt ausspricht, da merke ich dann recht schnell, ah okay, das ist mir dann doch ein bisschen zu hart, skippe ich dann so komplett, aber ist auf jeden Fall bei mir ein großer Punkt auch, diese Abwechslung, um nicht immer nur Rap, Hip-Hop, diesen Bereich zu hören.
Ich finde, es gibt auch zu viel Mucke einfach. Das ist so inflationär, dass du kannst ja gar... Guck mal, wir bei Backspin machen jede Woche Thank Backspin als Friday-Playlist. Da stehen jede Woche 50 Songs drin. Gib mir... Und wir selektieren ja sogar schon. So, das kannst du doch gar nicht mehr nachhaltig konsumieren. So, wir haben uns vorhin gerade über einen schönen Song von Audio 88 und Jesse und Shogun kurz unterhalten. Den finde ich super. Den mag ich gerne. Ich kann dir aber nicht sagen, ob ich überhaupt noch gedanklich dazu komme, den in den nächsten Wochen wieder zu hören, weil der wahrscheinlich in der Liste verschwunden ist irgendwann.
Es gibt aber das finde ich ehrlich gesagt, ist das nicht schade?
Ja,
also
voll.
Mal die Frage auch so zu stellen.
Das ja, ist auf jeden Fall.
Voll.
Es gibt dann halt.
Gegenwirken.
Ja, es gibt halt Alben, die wirklich Alben sind, die mich auch immer wieder faszinieren. Ich bin vor kurzem zum Beispiel auf, ich weiß gar nicht warum, ich glaube aus meiner Playlist, die ich mir beim Kochen angemacht habe, lief Trettmann, dadurch bin ich auf, okay, ich glaube, ich will mal wieder DIY das Album hören. Und merke dann einfach, das habe ich damals, glaube ich, 2017, das ist, glaube ich, gekommen, habe ich 2017 zum Album des Jahres gemacht und dann wurde ich auch immer in jeder dieser Listen nach meinem Album des Jahres 2018 gefragt, habe ich wieder DIY von Trettmann gesagt und das kann ich heute immer noch bestätigen, weil das als Gesamtkunstwerk einfach nahezu perfekt ist. Und das gibt es aber ganz, 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 ganz selten.
Was war das letzte Album, was du wirklich gut fandst und was du durchgehört hast dann mehrmals?
Ich glaube, ehrlicherweise.
Oh, das liegt ja dann echt schon eine Weile auch zurück, ja.
Ich muss mal überlegen. Also, ja, ich finde auch King's Disease 1 und 2 von Nas zum Beispiel hat mir auch gut gefallen. Aber ich habe zum Beispiel in anderen Musikgenres ganz oft das Problem, dass ich da noch schneller gelangweilt davon bin, weil ich die meisten
Mucke nicht mag. Weil der Bezug fehlt, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Der emotionale Bezug.
Da gibt es dann Songs, die ich mag, so Hits, so. Das ist dann total geil. Aber ein ganzes Album in dem Bereich, da muss ich wahrscheinlich noch länger graben. Mhm. So.
Also ich finde, man muss sich auch ein bisschen reinhören. So ging es mir bei Trap dann zum Beispiel, was ja irgendwie auch schon eine neue Musikrichtung ist. Ich habe halt schon immer viel französischsprachigen Rap gehört und am Anfang habe ich das so gar nicht. Das war so, ah, jetzt macht Buba auch Trap, ah, klingt alles gleich. Aber ich finde das, wie auch Heavy Metal, wie auch andere Sachen, muss ich persönlich, manche sagen so, boah, nee, da hätte ich gar keine Lust drauf. Aber ich muss mir da viel von anhören, dass ich dann auch die Unterschiede höre, dass ich dann auch weiß, ah, deswegen gefällt mir der Song und der. Und ich lese mir dann auch die Wikipedia-Artikel dazu durch. Also zu den Alben und die Geschichten dann. Slipknot habe ich nie gehört, weil ich immer Angst hatte, die sehen ja gruselig aus, aber die Mucke ist teilweise halt richtig geil, finde ich. Und dann die Geschichten, wie die das aufgenommen haben, das ist dann natürlich nochmal ein bisschen krasser absurd, oder dass die mit Rick Rubin irgendwie gearbeitet haben und der eine sagt, ey, war voll cool mit ihm zu arbeiten, weil der war zwar nie da, aber das war genau richtig. Der andere hat gesagt so, ja, der war nie da, deswegen war voll kacke, der war irgendwie 4-mal im Studio in diesen 30 Tagen, deswegen, warum haben wir den bezahlt? Und das sind dann die Storys, die mich dann auch ein bisschen am Album halten.
Da wird's nerdig und das ist das, was Musik auch faszinierend macht, genau. Aber genau das sehe ich auch so. So, du brauchst durch irgendein Erlebnis, durch irgendeine Information brauchst du Bezug zu der Mucke.
Voll. Aber da muss man dann echt sagen, es gibt, so wie du es gesagt hast, so viel Mucke, dass du gar nicht so viele Bezüge herstellen kannst, leider, ne? Und dadurch ist dann relativ viel dann auch schnell wieder so Fast Food.
Ich hab auch in so Übergangsphasen als, so, keine Ahnung, könnt ihr im Prinzip ja auch so, keine Ahnung, die gesamte Rap-Welt sich so in den 2010ern neu entwickelt hat, habe ich immer das gehört, fand auch ein paar Songs gut, würde aber auch behaupten, hab's aber nie so ganz verstanden, weil es halt nicht meine Generation war. Und hab aber dann irgendwie, ich glaube 2017 war ich 2 Wochen in den USA, habe ich auch schon 100-mal erzählt, aber auf so einer Produktion und hab halt Power 106 gehört die ganze Zeit in Los Angeles, den Hip-Hop-Radiosender. Und danach habe ich es kapiert. Weil wenn du da lang fährst und du fährst auf der Autobahn oder du gehst durch die Straßen und hörst dann die Mucke, dann kapierst du, warum. Das ist der Soundtrack für diesen scheiß 7-Eleven, der an der Ecke da. Dann fühlst du es, dann siehst du es. Und das habe ich jetzt wieder gerade gehabt. Ich habe mich für Arte, für so 2 Reportagen schon mit Drill beschäftigt. Und habe auch so gemerkt, ja irgendwie, das ist ganz treibend, das ist ganz cool, aber habe keinen Bezug dazu einfach. Weil ich halt nicht bewaffnet mit meiner Gang, mit Messern, ins nächste Viertel in London gehe, um die Jungs abzustechen oder irgendwann abzuknallen oder so. Ein bisschen hart formuliert, aber ihr wisst, was ich meine. Also habe ich nicht so diesen Bezug dazu. Und dann war ich jetzt aber für die NFL eine Woche in London und ich fahre da immer viel Fahrrad. Es gibt so E-Bikes, mit denen kannst du die ganze Stadt fahren, weil ich einfach U-Bahn, warum? Dann kann ich auch das gleiche Strecke und dann fahre ich da lang und sehe ein bisschen was von der Stadt und so. Kopfhörer rein, zack, mir die Rap UK Playlist angemacht und dann habe ich es einfach mal kapiert. Und dann, ehrlich, also ich bin jetzt noch nie so nah da dran an diesem Gefühl, dieser Mucke, wie es vorher je war.
Ich verstehe, also voll. Wir hatten gestern kurz das Thema, als wir essen waren. Ich war im Sommer in Brüssel, sehr französischsprachig und dadurch dann auch wieder voll Französisch-Rap, ganz viel.
Frenetik. Also
auch gehört, so. Wen?
Frenetik. Der ist, hat auch so eine Color-Session, der ja. Ist sehr krasse Brüsseler.
Aber den habe ich tatsächlich nicht gehört dann, aber viele andere Sachen. Aber und genau dieses Gefühl, wenn man das dann da so lang geht und den Vibe und die Emotionen der Menschen irgendwie aufsaugt, dann kriegt das irgendwie nochmal einfach einen anderen Bezug dazu, ne? Eine andere Bindung.
Fange ich auch sehr intensiv jetzt immer mit an. An jedem Ort, an dem ich bin, die lokale Mucke zu hören.
Ja.
So, dann entdeckst du auch wieder neue Sachen für dich. Ich glaube aber trotzdem, dass die Zeit des Albums auch für mich so ein bisschen vorbei ist. Ich merke das so in den letzten Jahren, dass ich nicht mehr die Ruhe dafür finde. Ich habe bis heute noch nicht mir Donda und wie heißt das Drake-Album, guck mal, weiß nicht mehr, Dings da, noch nie.
Certified Lover Boy.
Ja, genau. Habe ich noch nicht einmal in Ruhe von A bis Z zu Ende gehört, weil ich einfach nicht die Ruhe finde, mich da hinzusetzen, und vielleicht ist es dann auch so der eigene Anspruch an, dass ich das früher gemacht habe, aber so mich intensiv damit zu beschäftigen, weil es mich irgendwann langweilt. Und ich weiß nicht, ob das ich bin, ob es die Zeit ist, ob es die Mucke ist.
Ein Zusammenspiel von allem, ne? Die Frage ist, würde es dich langweilen, wenn du dir die Zeit nehmen würdest und dich damit auseinandersetzen würdest? Weißt du? Das ist ja...
Das merke ich zum Beispiel, wir machen ja bei uns bei Backspin auch immer jeden Monat so Album des Monats und dann sprechen wir so 3 Stunden 50 über irgendein Album. Das habe ich ja bis letztes Jahr auch immer noch ab und zu mitgemacht. Und da habe ich dann logischerweise eine andere Bezug auch zu dem Album gekriegt und fand es dann wahrscheinlich durch das intensive Hören und Reden auch besser, als wenn ich es mir nur angehört hätte. Danach habe ich es mir trotzdem nicht mehr angehört, weil dann die nächsten 50 Songs am Freitag gekommen sind. So. Und so merke ich selber, dass ich im Prinzip von Song zu Song springe. Und vielleicht nochmal schöne Grüße an Spotify. Diese This Is, keine Ahnung, This Is Stormzy war gerade so ein Ding bei mir, weil ich in London war. Und dann wollte ich mich mal durchhören und was für ein krasser Dude das ist. Und merke selbst beim Durchhören, der hat schon, da geht schon deeper. Ich weiß nicht, ob ich das, da sind schon mehr Songs, die geil sind, aber es wird dann trotzdem, hört es irgendwann auch auf. Und da stehen auch 50 Songs in der Liste, wovon nicht 50 geil sind, sondern vielleicht sind es 5 oder 10. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, was ich vorhin gemacht habe, Ghostface Killah, Iron Man, hat Geburtstag.
Solche Alben. Bevor wir die Aufnahme gemacht haben, hast du es schon mal durchgehört, so ein bisschen durchskippt für die Leute, die nicht dabei waren.
Weil ich mir redaktionell was damit machen will. Ich merke heute auch, dass Alben von damals, die ich total geil fand, in der Gänze auch nicht immer komplett geil waren. So, also ich habe das mit der Certificate von Ice Cube gehabt, 91 rausgekommen, habe ich, das war eines der wichtigsten Alben damals in meiner Zeit. Jetzt habe ich es gehört und habe gedacht, gut, 26 Songs, doch, oder 23 Songs, doch so 7, 8 Füllnummern drin.
Ja.
Ja. Und dann komme ich wieder dazu, dass doch diese 5 Songs die geilsten sind und die picke ich mir raus.
Wie meint ihr denn, können Künstler, die jetzt was veröffentlichen, das überhaupt schaffen, diesen Bezug? Also früher war es dann natürlich irgendwie, wenn du es an den Gatekeepern vorbeigeschafft hattest und irgendwo war ein Artikel oder sowas, dann hattest du ja eine Möglichkeit, dass man sich da irgendwie auf andere Weise beschäftigen konnte, außer die Musik zu hören. Jetzt denke ich halt schnell an Social Media, aber es ist ja auch nicht so befriedigend, wenn man Leuten sagt, hey, bau dir irgendwie über TikTok eine Marke und dann guck mal, ob du die Leute da irgendwie mit rüberziehen kannst.
Das ist sein Geschäft, das muss er jede Woche mehrfach machen insofern.
Voll, aber ich...
Der Leuten diese Argumente jetzt verkaufen.
Ja, ich finde das ja so ein bisschen schwierig, ne? Also ich glaube ja immer, der schmale Grat der goldenen Mitte ist da ehrlich gesagt wichtig. Also so gehe ich da für mich ran und auch das Team dann, ehrlich gesagt, ne? Ich persönlich glaube ja, auch wenn, vielleicht bin ich da auch einer der wenigen letzten Menschen, die das so sehen, ich glaube ja nach wie vor, ein Album ist immer noch die Basis und die Visitenkarte für alles, was dann danach und drumherum passiert. Also ich glaube, wenn du nicht gewisse, also wenn als am praktischen Beispiel ist zumindest meine Theorie, wenn ein Kappi keine Alben gemacht hätte, dann hätte der danach nicht so groß sein in dieses Ice-Tea-Business steigen können. Das wäre nur mit Singles und mit Songs wäre das so nicht gegangen, weil du auf Songs und Singles nicht diese Geschichte und nicht diese Kampagne fahren kannst, wie du es beim Album machen kannst, sozusagen. Und das ist immer noch sehr wichtig, so um den Künstler nahe zu bringen. Ansonsten hast du vielleicht Zuhörer, aber keine Fans. Die Zuhörer gehen aber im Zweifel nur wegen einem Song zu einem Konzert, aber nicht wegen dem ganzen Katalog. Die geben aber auch im Zweifel auch kein T-Shirt aus. Also kein Geld für ein T-Shirt. Und mir persönlich sind 5000 richtige Hardcore-Fans viel lieber als 100.000 Zuhörer. So, weil die kommen und gehen. So, weißt du, und die Fans, die bleiben. Und deswegen finde ich das so ein bisschen schwierig. Ich glaube, man kann dann trotzdem nicht sowas wie TikTok außer Acht lassen. Das muss man schon mit einbinden. Aber ich würde das auch nicht alles darauf lenken, ehrlich gesagt. So, weißt du, dieses immer schwarz und weiß, das finde ich dabei sehr, sehr, sehr schwierig. So.
Ich glaube, es gibt einen Schlüssel, der auch schon die komplette Musikgeschichte gilt und das ist der Personality. Ja. Und das kannst du nicht...
Aber das kannst du nicht mit Songs machen.
Ja.
Du musst irgendwann die Persönlichkeit in deiner Gänze, weil dafür ist logischerweise der Mensch und die Persönlichkeit eines Menschen viel zu komplex. Wie willst du die Persönlichkeit in einem Song packen? Das funktioniert nicht. So. Und wenn du es, das Problem ist aber, selbst wenn du es in 5 Songs packst und das über die nächsten 2 Monate veröffentlichst, dann hat das nicht mehr diesen roten Faden und diesen Zusammenhang. Das heißt, du musst das wieder irgendwo münden lassen.
Und du hast das Problem, dass heute die Aufmerksamkeitsspanne, die dir zur Verfügung steht, wenn du durch diese Gatekeeper durchgebrochen bist, halt trotzdem nicht mehr da ist. Früher hast du ein Album gemacht, dann hast du so Zeit, dass die Leute sich mit diesem Album beschäftigt haben. Wenn du heute, hast du diesen One-Shot, diese Sekunde, da kannst du deep was machen, kannst dieses Song über den Tod von deiner Mutter machen und der ist super emotional. Aber nächste Woche gibt's neue Songs. Und dann versuch mal diesen Spannungsbogen, der ein Teil deiner Personality ist, so aufrechtzuerhalten, dass du als Künstler funktionierst. Es ist mega schwierig, glaube ich.
Deswegen glaube ich, ehrlich gesagt, die Musik kann immer nur der Soundtrack sein zu der Persönlichkeit des Künstlers. Ja. Und umso spannender und krasser der Künstler oder die Künstlerin ist, sozusagen, umso besser ist es. Und dann geht es nur noch darum, eben einen geilen Soundtrack darum.
Und da wollte ich eben darauf hinaus, dass du das nicht, das kannst nicht lernen. So. Und deswegen kann auch nicht, also du kannst nicht, nur weil du gute Mucke machst, wirst du nicht erfolgreich. So. Natürlich kurzfristig vielleicht durch diese 100.000, aber du wirst nicht als Künstlerpersönlichkeit erfolgt. Das wirst du nur, wenn du eine Künstlerpersönlichkeit bist.
Die Frage ist halt, finde ich, da immer, worum geht's, ne? Willst du die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit noch haben, in 5 oder 10 Jahren oder in 15 Jahren auf der Bühne zu stehen, ne? Und große Hallen zu spielen und in diesem Business stattzufinden, so? Geht's darum oder geht's um, also willst du Westernhagen sein oder Lubega? Weißt du? So.
Und das, was ich allen immer erzähle, die sich mit mir über Musik unterhalten, ist, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dieses klingt wie. Sobald das der Fall ist, sobald irgendjemand auch nur ansatzweise über dich und deine Mucke sagt, klingt ein bisschen wie, schmeiß es weg und mach es neu. Sorg dafür, dass du kannst ja trotzdem.
Aber denken, das ist ein Problem in der heutigen Zeit, finde ich.
Ja, aber du kannst ja trotzdem Travis Scott durch Influenced sein. Aber sorg dafür, dass man es nicht sofort merkt, sondern dass man im Nachgang merkt, okay, krass.
Die Menschen, also durch diese Gatekeeper und so weiter und so fort, ne? Also es ist ja alles immer irgendwie Fluch und Segen so ein bisschen. Heutzutage ist es super schnell, du kannst super schnell Musik veröffentlichen. Früher musstest du halt ganz lange für dich selber feilen, bis du an diese Türsteher quasi vorbeikommst, des Musikmarktes. So, heutzutage hast du diese gar nicht mehr und drückst einfach bei irgendeinem Vertrieb, digitalen Vertrieb irgendwie auf Online stellen und dann ist es da sozusagen und deswegen müssen sich die Leute damit gar nicht mehr so tief auseinandersetzen. Aber eigentlich waren diese Sparringskämpfe früher ganz produktiv, weil dadurch bist du aussortiert worden, wenn du geklungen hast, wie im Zweifel, ne? Und ich finde das immer schwierig und so wie Nico schon sagt, ne, man kann ja auch Fan sein von etwas, aber dann nutzt es vielleicht doch nur als Inspiration. So, und vielleicht kann dich das auch im Mindset inspirieren, aber kopier's doch dann nicht. So, und das ist echt schwierig.
Wobei das ja auch häufiger passiert, ne? Also, dass man ja schon merkt, dass die Leute sagen, ey, ich möchte jetzt klingen wie und kopieren den Sound.
Ja, weil es nur noch am Ende des Tages um schnelles Geld und schnellen Erfolg geht in dem Augenblick.
Genau.
So. Und dann geht's, alles andere wäre ja ein langer Weg. Man müsste ja erstmal überlegen, was ist denn meine eigene Identität? Wie kriege ich die musikalisch umgesetzt? Wie kann ich überhaupt. Das Rad wirst du nicht neu erfinden können, gar nicht mehr, ne? Jede Note ist schon gespielt worden. Aber wie kriegst du es quasi hin, dem trotzdem irgendwas Neuem hinzuzufügen?
Und ey, es gibt noch einen ganz entscheidenden Faktor, der mir gerade auffällt, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke. Hip-Hop ist eine Sample-Kultur. Und dann das, was du aus musikalischer oder was du unter diesem Mantel musikalisch machst, sollte immer diesem Sample-Kulturgedanken schon Rechnung tragen. Und der heißt, ja, du kannst auch irgendwo kopieren oder einfach übernehmen und was draus machen.
Aber mach was Neues draus.
Aber genau, und vor allen Dingen so zeig die Quelle und show some respect. Wenn du das machst und wenn du das richtig cool machst, nehmen wir ein Travis Scott Beispiel, wenn du das quasi dich auch so inszenierst, so, dann werden die Leute das anders wahrnehmen, als wenn du etwas nimmst und es kopierst und von hinten dann irgendein Twitter-Account der Öffentlichkeit zeigt, dass du einfach nur die komplette gleiche Melodie geklaut hast.
Voll.
Das ist kontraproduktiv.
Und ja, am Ende wird es gerade ja auch ein Stück weit Massenproduktion, ne? Also das ist so bei so einem schnellen Geld, schnelles Erfolg. Ja. So, das gibt dann 1, 2 Formeln. Was ist gerade mega erfolgreich? Was sind die, was weiß ich, Top 20 in den Playlisten oder in den Charts? So. Und dann geht es darum, das eigentlich handwerklich nur zügig und schnell umzusetzen.
Und die böse Major Industry sorgt halt dafür, dass diese Maschine läuft.
Das weiß ich gar nicht, ob das so ist. Ich glaube sogar, dass die Major-Industrie oder die Musikindustrie dem sogar nur hinterher rennt. Ich glaube sogar, dass die Streaming-Industrie da in dem Augenblick eher diejenigen sind, die böse sind, weil die bedienen direkt den Endkonsumenten und die gucken da ganz klar, okay, was funktioniert in unseren Playlisten, was hat diesen Erfolg sozusagen, ja, und die forcieren das dementsprechend und dann rennt nämlich die böse Plattenindustrie eigentlich fast nur hinterher und versucht das zu bedienen. So, also ich glaube, das hat sich schon gedreht, auch ein Stück weit im Machtverhältnis. So. So, das ist zumindest ein bisschen mein Eindruck. Alles gewagte Thesen, kann das jetzt auch nicht unterfüttern, so, ne? Aber das ist so ein bisschen mein Eindruck, dass sich da eben auch dieses gesamte Machtverhältnis schon dreht oder gedreht hat.
Kann ich schon folgen.
Und bei dir hat sich ja nun mal auch dein Job gedreht, um mal auf eure Kennenlernstory eigentlich zu kommen. Das war bei einem Interview, richtig? Also
als wir uns richtig persönlich das erste Mal getroffen haben, das war bei einem Interview, ja.
Gibt es dafür irgendwelche Beweise?
Nee, die hast du ja alle verschwinden lassen. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Also Hintergrund war, wir hatten das damals zu Bandzeiten sozusagen, ich glaube, es war
Zirkel.
Genau 2010, ein Interview auf der Alster, tiefgefroren, kalt.
Oh, war das gutes Material.
Und wir quatschen
und richtig
da,
gutes Gespräch auch.
Und wir quatschen da eine Dreiviertelstunde oder Stunde schon und auf einmal fällt dem Kollegen auf von dir, dass der Ton nicht mitgenommen wurde.
Ja.
Und dann sind wir weiter, haben wir erstmal vertagt, weil blöd, du warst auf jeden Fall richtig abgeturnt, das ja, weiß ich noch, du warst richtig pissig, so. Obwohl wir jetzt gar keine große Nummer waren, so, ne, vom Act, da ging es, glaube ich, auch ein bisschen A ums Gespräch und dann ums Prinzip auch.
Ja.
Und dann sind wir zu Falk damals, zu Mixui, zum zweiten Interview, wir hatten in Hamburg so einen Medientag und dann sind wir abends wiedergekommen, hatten wir uns nämlich ausgemacht, dass wir dann irgendwo am Wasser an der Brücke ein Interview machen. Und dann ist dem Kollegen, Ton hatten wir mitgenommen, aber dann ist dem Kollegen die Lampe zerschossen und dann war es dunkel. Das war schön. So haben wir uns persönlich kennengelernt.
Verbindet, und das ist auch eine der dunkleren Stunden auf jeden Fall.
Aber wie war denn das? Ich versuche mich gerade weiter an den Tag zu erinnern. Musste nicht der Kollege dafür irgendwas kochen?
Ja.
Hat er das jemals gemacht?
Ja, das war, ja, und das, ich hätte es nicht machen sollen.
Okay.
Kochen konnte auch nicht.
Gut. Ist er noch bei Backspin, der Arme?
Nee.
Ah.
Direkt am nächsten Tag geflogen.
Wow. In Urlaub.
Geflogen. Nachdem er gekocht hat und das auch nicht, dann sofort, zack, ja, in die Elbe geschmissen.
Und ihr konntet dann auch nicht Lip-Sync-mäßig von dem einen Interview und dann aufs andere schneiden und dann, ihr habt es einfach gar nicht veröffentlicht.
Nee, ich habe es dann nachgesprochen.
Naja.
Ich krieg's auch gar nicht mehr zusammen, ehrlich gesagt, was das war.
Aber ich sage mal so, man kann an dieser Situation schon festhalten, dass, also ich würde sagen, wir von Backspin maßgeblich für das Scheitern der Rap-Karriere von Hammer und Zirkel
beigetragen haben. Ja, genau.
Ah, ansonsten hätte es funktioniert.
Wäre das durch.
Ja, wahrscheinlich.
Aber das Schöne ist, und ich glaube, da gab es immer mal so ein bisschen Pause, aber über die Jahre sind wir uns dann natürlich immer wieder beim Weg gelaufen. Und ich glaube, du bist ja jedes Mal hier, ne? Und ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der was sowas sagt. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, dass ich in meinem Leben schon gefühlt 1000 Menschen in dieser Szene kennengelernt habe. Und es gibt davon eine ganz, ganz kleine Handvoll, wo ich das gewissenhafte Gefühl habe, dass es echte Vertrauenspersönlichkeiten sind, mit denen ich mich austauschen kann, wo ich auch wirklich das Gefühl habe, dass man honest zueinander ist und so. Da steht er ganz oben auf der Liste. So sind wir seit Jahren, glaube ich, viel im Austausch über sehr viele Sachen, die auch an unserem Tisch zu zweit bleiben und dann ist es auch alles gut.
Voll. Also das kann ich nur zurückgeben tatsächlich, ne? Also weil es sehr vertrauensvoll dann auch ist und so wie du gerade gesagt hast, und, ne, wenn wir was am Tisch besprechen, dann bleibt das auch an dem Tisch und dann ist auch cool und gut. Und das blieb über all die Jahre so und war auch immer so. Und es ist dann sogar auch so, dass wir dann ab und zu, das schaffen wir ja nicht immer aufgrund unserer Kalender, aber dann auch privat tatsächlich uns mal treffen. Also wir hatten jetzt, Miami war ja auch zufällig, als wir das letztes Jahr waren. Also es klingt jetzt für immer so voll High Society-mäßig eigentlich, aber das an so einem Momenten schaffen wir es sozusagen. Wir schaffen es weniger, uns in Berlin oder Hamburg zu treffen. Oder wir hatten uns jetzt in London getroffen. So, das war dann irgendwie, weil ich zufällig beim Footballspiel war, als Fan einfach nur. Und Nico war beruflich. Und dann waren wir abends Abendbrot essen. So, ne? Und das, ich glaube, das macht man dann nicht mit jedem. So, also ich mache das zumindest nicht mit jedem. So.
Und wir haben halt viel über dich gesprochen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Und dabei haben wir uns gefragt, warum war Nico noch nie bei Thema Takt eigentlich?
Ja. Ach, du warst sofort, den wollte ich woanders platzieren. Den wollte ich noch besser machen.
Habe ich verkackt jetzt?
Ja, ein bisschen, ja.
Okay. War mal im anderen Podcast. Tatsächlich, weil du halt sehr viele Interviews gibst und ich nehme halt ganz gerne Leute, die nicht so viele Interviews geben. Deswegen war es hier auch wichtig, dass wir ein anderes Gespräch finden. Ich habe jetzt nicht alle Interviews mit dir gehört, aber ich glaube, da waren jetzt zumindest ein paar Sachen dabei, die du jetzt noch nicht so oft erzählt hast.
Habe ich schon so viele Interviews gegeben?
Ich dachte mal,
war ich ehrlich gesagt auch überrascht, als wir uns vorbereitet haben.
Ja.
Hattest du das nämlich auch erwähnt, quasi, dass du
relativ. Also ich habe ja manche, die haben noch nie ein Interview gegeben. Und da ist es natürlich im Vergleich, also im letzten Jahr schon mehrere auf jeden Fall. Und da ist es natürlich schwieriger. Und wir gehen jetzt gleich auch noch auf die Backspin-Geschichte ein und dann versuche ich noch ein paar Fragen zu stellen, die du, glaube ich, so noch nicht so ausführlich beantwortet hast. Aber ich möchte natürlich immer Leute so ein bisschen so als die Hidden Champions auch ganz gerne. Wobei Falk ist jetzt ja auch schon da gewesen.
Wollte ich gerade sagen, Marina zweimal.
Ja, die ist ja auch exklusiv Interviews, Marina Busunashvili. Aber auf jeden Fall gute Werbung. Danke, Thema Takt. Auch abonnieren bitte.
Und es tut mir leid, dass ich es verkackt habe.
Auf jeden Fall ist Nico, wir können es ja auch nochmal später nochmal gerne erwähnen. Nee, auf jeden Fall bist du irgendwann mal zu Gast. Das ist, glaube ich, safe. Aber mir war es einfach ein bisschen zu viel.
Vielleicht zu so einer Jubiläumsfolge oder so.
Ja, 20 Jahre Backspin ist ja tatsächlich. Bald.
30. Für
30 Jahre schon? 30 Jahre, so lange gibt es da nicht mal Hip-Hop in Deutschland.
Also ich meine, du bist glaube ich 2002 eingestiegen. Ja, genau. Dein 20-Jähriges.
Mein 20-Jähriges.
Und Backspins 30-Jähriges.
30-Jähriges, genau.
Wird's gefeiert?
Also wir haben 25 gefeiert. Ich muss mal überlegen, ob wir 30 noch feiern.
Krass.
Nee, ehrlicherweise, weil so was musst du dir was Neues einfallen lassen. So jedes Mal, ja, dann lädst du Ex ein, dann machst du ein Konzert und hoch die Tassen. So ein bisschen hin. Ich habe noch ein bisschen Zeit, mir darüber nach Gedanken zu machen.
Trotzdem faszinierend, finde ich.
Also, es ändert sich
man,
ja.
Wenn man sich das so bewusst vor Augen hält, wie lange man dabei ist oder du in dem Fall und wie lange das so gibt.
Der graue Bart kommt nicht von ungefähr.
Aber das ist auch was mich jetzt interessiert. Wie hast du Backspin, du hast es ja, glaube ich, dann 7 Jahre später erst wirklich übernommen. Wie war deine Arbeit bis dahin und wie war dann die Veränderung zu, okay, ich bin jetzt in charge und ich möchte Backspin so und so aufbauen?
Also ich bin Fan seit Ausgabe 1 gewesen, in den 94ern. Da habe ich die dann irgendwann mal in so einem Hip-Hop-Store gesehen und seitdem dann auch immer, da war das ja noch unregelmäßiger und Fanzine von Hip-Hop-Dudes gemacht. Dennis Kraus, damaliger Chefredakteur, schon einfach eine Ikone auch in dieser Dekade gewesen, hat mich dann relativ schnell quasi, also wir haben uns schnell kennengelernt, schnell angefreundet und dann habe ich auch total schnell Cover-Stories mitgemacht. Und ich habe früh gemerkt, mein Ding ist gar nicht schreiben. Ich glaube, ich habe das längste jemand dreiseitiges Interview mal getippt. Aber ich habe jede Cover-Story mitbegleitet. Das heißt, das Interview mitgeführt oder organisatorisch. Und das hat sich über die Jahre für mich immer besser angefühlt, so dass ich das machen will. Zeitgleich hat die Backspin als Magazin aber natürlich in einer Phase, wo so 2006, 2007, 2008 Hip-Hop tot und kein Geld mehr und Download und so, auch gemerkt, dass es schwierig wird und musste dann bei den Independent-alten Inhabern so der Stecker gezogen werden, dass sie gesagt haben, wir können nicht mehr weitermachen. Und dann schlägt mein Hip-Hop-Herz und das ist auch bis heute der Grund, warum ich das mache. Dass ich da gesagt habe, das darf nicht sterben, das darf nicht nach 15 Jahren vorbei sein. Also habe ich mich damals mit denen getroffen und Vereinbarungen darüber getroffen, wie ich die Marke medienseitig weiterführen kann. Und da ich vorher schon Videojournalismus seit auch Anfang, Mitte der 2000er gemacht habe, dann irgendwann auch unter dem Label, so 1-2 Jahre vorher Backspin TV, ich Websites gemacht habe, dort viel gemacht habe und auf der anderen Seite auch beruflich das weiß man bei mir auch nicht, was ich alles wirklich so mache, auch kaufmännisch sehr viel darüber gelernt habe, wie du so ein kleines Unternehmen, einen kleinen Verlag führst, habe ich das dann einfach gemacht und habe dann noch 7 Jahre lang auch ein Printmagazin gemacht, mehr so aber als so ein bisschen so Brand 1-mäßig, Liebhaberei, ein bisschen deeper, zeitlos wollten wir es machen. Aber dann auch irgendwann gemerkt, dass der Markt dafür einfach nicht da ist. Das ist einfach in der Hip-Hop-Welt nicht genug, welches Wort ist jetzt das richtige, Interesse einfach darin gibt, so ein zeitloses Magazin zu haben. Das Wetter ist ganz interessant, dass sie schaffen. Mich würden die Zahlen mal interessieren.
Ich wollte das gerade fragen, ob jemand die Auflagen da.
Nee, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch mit sehr viel Liebe und Blut, Schweiß und Tränen gefüttert wird. Was aber total gut und richtig ist. So genau wie dieses Streetlove-Mag, das es da gibt. Das sind so Sachen. Aber ich weiß, dass das nicht lukrativ ist. Und ich weiß bei mir, oder ich wusste bei mir, dass ich das ändern muss, weil sonst kann ich das von der Struktur nicht weitermachen. Weil Backspin Magazin, 100 Seiten, Hochglanz, bla, das war nochmal ein bisschen anderes Level, was wir da immer so gemacht haben. Also habe ich das dann irgendwann beendet. Parallel ist ja dieses YouTube-Video-Business immer größer geworden. Und auch, was damit, glaube ich, einhergeht, auch eine mediale Erkenntnis, dass die tatsächlichen Magazine, wenn sie kein Profil haben, also nicht das Magazin keine Personality hat, dass sie sterben werden. Wir wissen im Musikbereich, kann ich 5 Beispiele nennen jetzt sofort, bis in den Hip-Hop hinein, wo es genau deswegen am Ende nicht mehr funktioniert hat. Und alles, was ein Gesicht bekommen hat, eine Identifikationsfläche, etwas, womit du dich auseinandersetzen konntest, hat funktioniert. Und so, ich bin nie der Typ gewesen, der, yeah, Kamera, lass arbeiten, juhu, ich bin der Geilste. Sondern ich wollte immer journalistisch arbeiten. Ich bin neugierig, ich wollte Leute kennenlernen, ich möchte Geschichten erzählen. Ich möchte vor allen Dingen auch Geschichten von Menschen erzählen, die sonst vielleicht nicht gehört werden. Das ist der Grund, warum ich diesen ganzen Scheiß immer gemacht habe. Und das ist dann irgendwie automatisch einhergegangen, dass es dadurch immer mehr zu dem YouTube-Thema geworden ist, als zu einem Printmagazin und damit auch immer mehr zu einer Marke, als zu einer klassischen Musikredaktion. Und das ist der Weg, auf dem wir im Moment immer weiter sind gerade.
Und wie war es denn finanziell? Also war das
Jahresabschlüsse lange dabei?
Genau, das wäre nochmal schön, die Bilanzen von 2002 ja. bis 16. Nee, war es lange irgendwie...
Die kannst du übrigens einsehen,
auf
ne?
Messers
GmbHs waren.
Ja, nee, waren sie.
Also, na gut.
War es lange auf Messerschneide, dass du den Laden am Laufen halten konntest? Oder ab wann konntest du dich auch quasi selbst einstellen? Dass du sagst, ey, ich mache jetzt vor allem Backspin.
Ich habe bereits seit früher 2000er eine, es war so immer so eine Mischung aus Verlag und Agentur aufgebaut, die irgendwann dann mit Ende der 2000er, also so 2009, 2010, die Marke Backspin quasi mit betreut hat. Und so hat es funktioniert. So. Natürlich gibt es, wisst ihr selber, in bestimmten Zeiten damals mal mehr, mal weniger Budgets, auch in diesem Genre. Aber deswegen haben wir ja auch recht rudimentär gearbeitet, bestimmt, in bestimmten Zeiten. Trotzdem habe ich immer den Anspruch gehabt und in etwas investiert, von dem ich der Meinung war, dass es gut und wichtig ist. Ich habe ein Team von mittlerweile 3 Firmen mit von 10 Mitarbeitern. Jeder von denen hat ein Backspin-Praktikum gemacht. Das ist am Ende auch wie so eine Schule für alle. So, Hip-Hop ist da nach wie vor. Da könnt ihr mich auch altbacken nennen oder was, ist mir alles scheißegal. Die Tatsache, dass dir Hip-Hop im Ganzen die Möglichkeit gibt, dass du dich kreativ ausleben kannst. Und ich rede jetzt nicht von der Musikformel erfüllen, ich werde, sondern dass du kreativ auf irgendeiner Fläche da unterwegs bist, sorgt dafür, dass du Talente entdecken kannst. Und das habe ich über die Jahre immer gemacht. Und so kann ich dir nicht genau sagen, wann der Moment war, wie, weil ich immer meine Agentur hatte, mich dass das gemacht habe. Aber ich kann schon einschätzen, dass es natürlich irgendwann mit der größeren medialeren Präsenz von Hip-Hop so 2016, 17, 18 so langsam losging, dass es dann auch richtig interessant geworden ist. Und es vorher halt dann eher klassisch um Klicks und Reichweiten ging.
Wie hast du die Talente gepickt? Also du hast dann vorher erzählt, dass Zino sich zum Beispiel sehr kreativ beworben hat mit einem Video und so, aber gerade Zino Backspin, Kevins Backspin sind jetzt welche, die mir schnell einfallen, die auch ordentlich Fuß gefasst haben in der Medienszene.
Genau.
Also hattest du so einen gewissen Ausbildungsweg oder hast du die eher machen lassen und daraus ist entstanden?
Da ist ja auch noch der Punkt, dass ich in bestimmten Phasen ja manchmal selber jetzt gar nicht so, ich wäre kein Ausbilder, ich habe auch nie... Das ist ja auch nie gelernt. Das heißt, es ist dann auch Hip-Hop-mäßig so ein Learning by Doing gewesen. Aber was wir früher immer machen wollten, war Raum geben. So. Dann ist natürlich so ein Praktikum Einstieg und dann danach darüber nachdenken, wie kann man weiter zusammenarbeiten. Wie viel Bock hat derjenige, was zu machen? Welcher Bereich? Was interessiert ihn? Bla, 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 bla. Und so sind überall in den verschiedensten Bereichen Talente entstanden. Martin Backspin, mit dem ich seit über 10
Jahren. Der ist lange dabei schon.
Über
ne?
10 Jahren Video. Der hat mit dem Redaktionspraktikum angefangen. Der ist jetzt halt mein, wir reden ja immer von einem Kleinen, aber den Namen groß machen hier. Creative Director von allem. Wenn wir für Werder Bremen, für die Trikot-Launch-Kampagne die Social Media Assets drehen, dann ist er der Chef und kümmert sich darum. Wir haben jetzt gerade mit einem Partner Pepsi ein Projekt fertig gemacht. So, da ist er Creative Director von all dem, so. Und das funktioniert deshalb so gut und wir sind deshalb so gut, in dem wir machen, weil der Dude halt auch auf 3 wackeligen Stativen mit einem Mikrofon gleichzeitig in den Ohren und einer Lampe festgehalten ein Interview gemacht hat. So, es braucht immer Talent und Willen bei den Leuten. Und wenn ich das entdeckt habe, dann habe ich mit denen auch einen zweiten und einen dritten Schritt gemacht. Und manchmal bleiben sie, Martin, der bis heute an meiner Seite steht in der Konstellation, dass wir Video und meine Arbeiten zusammenbringen. Bei Kevin und Zino sind sie dann irgendwann dem entflohen und gehen ihre eigenen Wege. So. Das ist dann aber auch vollkommen in Ordnung, weil es immer wieder neue Leute gibt, die genau diese Kreativität und dieses Talent einbringen, dass du dich weiterentwickeln kannst als Team.
Wie habt ihr dann später zusammengearbeitet, also oder überhaupt? Weil häufig ist ja gar nicht der Kontakt zwischen Management, wie man sich das vielleicht vorstellt, und Label, sondern läuft ja ganz viel JournalistInnen und haben dann Kontakt mit PromoterInnen und die regeln das im Prinzip.
So richtig viel zusammengearbeitet, muss man ja ehrlicherweise sagen, haben wir ja noch gar nicht so richtig. Ja. Also das...
Ich glaube, es gab immer Themen und
Verbindungen
und dann mal Künstler und so, aber... Nie, und vielleicht ist das auch das Gute bei uns beiden, so, dass wir erstmal eine persönliche Ebene uns auf der Ebene kennengelernt haben, ohne dass es irgendeinen Bedarf, Need oder irgendeinen so Dinge gab, die da das überlappt haben. Natürlich gab es immer wieder Situationen, aber die haben dann auch relativ schnell dazu geführt, dass wir einfach auf der Ebene, auf der wir unterwegs sind, dass wir vielleicht auch ganz anders handeln können. So. Aber ich bin kein Künstler. Ich muss ihn nicht interviewen. Ob ich jetzt seine Künstler noch interviewe, weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, ob ich überhaupt noch Interviews mache oder wie viele ich mache. Deswegen.
Weil ich nicht weiß, welche Künstler bei uns sind, weil es zu viele sind.
Dann arbeite ich lieber so zum Beispiel bei so einem Pepsi-Projekt. Dann gibt es so Verbindungen, wo man mal gemeinsam etwas machen
kann. Da erzählt mir jemand davon. Was. Genau, also das muss Nico sonst vielleicht ein bisschen besser sagen, weil bei mir klingelte einfach irgendwann das Telefon und dann hat Nico mir von folgendem Projekt erzählt, was er jetzt gleich erzählt.
Ganz, ganz simpel, und das war insofern auch schön. Marke möchte gerne ein Projekt machen, wo es so eine David gegen Goliath-Geschichte von Newcomer in die Szene reinbringen und sowas alles. Haben mich quasi gefragt, ob ich da Ideen hätte. Habe ich denen was gepitcht? Das Ergebnis war, dass wir einen Künstler, der ist Cero, Fußballprofi bei Atlas Delmhorst, ehemals so HSV, also so auf dieser Stufe kurz vor, so, war auch bei Bielefeld in der zweiten Liga mal, dass der ein Rap-Talent ist. Und den haben wir begleitet. Und da habe ich so ein paar Künstler mit quasi in so ein Camp geholt. Unique war da, Forty war da, Simsch, der Produzent, war da. Und die haben mit ihm gearbeitet. Und daraus ist dann auf diesem Weg ein Song entstanden. Und dann, das war gar nicht so geplant. So, aber es war total cool. So, und dann ist vielleicht auch Netzwerk und auch ehrlicherweise die enge Verbindung zueinander, dass ich dann für diese Geschichte gedacht habe, es wäre geil, wenn wir dem jetzt noch so ein Sahnehäubchen draufsetzen können. Und habe ihn gefragt, habe es ihm gezeigt. Und ich glaube, da kennst du ihn auch ganz genug. Der macht ja nicht einfach nur, ja, klar, mache ich, ist egal. Der hat sich das angehört, aber hat dann, glaube ich, auch gesehen, okay, Song ist cool.
Cool, ja, voll.
Kann man machen. Oh, und dann ist es ein Vertrauensverhältnis zueinander, dass wir beide wissen, was wir da gerade quasi so für eine Geschichte bauen. So. Und dann ist das Ergebnis, dass dieser Song mal Chapter One.
Wo ist er? Chapter One? Walk This Way.
Walk This Way veröffentlicht worden, genau. Ja.
Also der wird veröffentlicht oder ist veröffentlicht, wenn diese Folge hier ausgestrahlt ist sozusagen. Und das alles dann zusammen mit Nico. Da gibt es eine Backspin-Dokumentation, Pepsi, Max ist dabei und so weiter und so fort.
Genau. Und solche Projekte machen mir im Moment auch am meisten Spaß, ehrlicherweise. Weil du irgendwie nochmal anderen kreativen Raum bauen kannst, in dem du Dinge machen kannst. So, der Partner Pepsi Max in diesem Fall ist der Grund, warum ich einfach ein Studio 3 Tage mieten kann, 4 Künstler einladen kann, die einen Workshop daraus machen, etc. pp. Das ist mal wieder eine andere Art. Das ist schon auch irgendwie journalistisch, also Content Creation, aber journalistisch arbeiten mit einer Freiheit, weil der Partner halt dann in mich das Vertrauen hat, dass es, ja, lass den mal da machen, so. Und dann kannst du geilen Kram machen, der nicht darum geht, zum 25. Mal zu fragen, warum das Album denn jetzt das Krasseste ist, was du dieses Jahr gemacht hast.
Also es ist vor allem, dass du weißt, was da draußen wartet, dass du weniger Bock hast auf Interviews. Also hättest du generell schon, aber du weißt, hey, ich könnte mit meiner Zeit jetzt irgendwas machen, was geiler ist.
Ich habe mir am Anfang erzählt, dass ich das alles mache, weil ich neugierig bin, weil ich irgendwie Geschichten erzählen möchte. Die Anzahl der Geschichten, die ich erzählen kann, ist nach über 1000 Interviews irgendwann klein.
Ganz kurz, besteht da eigentlich ein Zusammenhang auch zu deiner Meinung zu Alben und Zusammenhang zu möglicherweise Künstlern und zu dem Fastfood, die da? Also weißt du, weil das...
Voll!
Also weißt du, weil vielleicht gibt es gar nicht mehr so viele spannende Charakter und deswegen hast du vielleicht auch gar nicht... Also es ist nur eine Frage so aufgrund unserer Dynamik gerade, die mir da so in den Kopf kommt, ja?
Es geht Hand in Hand. Ich bin ja nach wie vor... ich habe in meinem Leben so viele spannende Persönlichkeiten gerne porträtiert, obwohl ich die Musik nicht spannend fand, weil ich die Persönlichkeit spannend fand. mein persönlicher Geschmack, das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich nicht mehr so viele Alben höre, hat nichts damit zu tun, dass ich genauso wie du der Meinung bin, dass das Album das Wichtigste ist für den Künstler, um sich jetzt zu profilieren, um ein Statement zu setzen. Das ist total wichtig. Aber wenn du das dann halt mit 250 Künstlern 1000 Mal gemacht hast, immer wieder neu, so, die Geschichten wiederholen sich dann doch. So. Und die Geschichte vom Blog, die habe ich 50 Mal erzählt. Ich weiß nicht, ob ich sie 100 Mal erzähle. Und wenn ich sie noch 50 Mal erzähle, brauche ich für mich, für meinen eigenen Anspruch, vielleicht auch einfach mal ein anderes Level oder einen anderen Blickwinkel, irgendetwas. So. Denn da bin ich wieder der Typ, der auch seit 2002, und das werde ich auch immer bleiben, einfach nur ganz privat kreativ sein möchte und neugierig ist auf eine Geschichte. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, das Back-to-Tape-Projekt, das ich mache seit 5 Jahren jetzt.
Das ist Wahnsinn.
Mit Porsche, das ist der absolute Wahnsinn. Ich fliege nach Barcelona mit einem 9-köpfigen Team, um Schubert Del Negre dabei zuzugucken, wie er Schnuller malt. Jetzt ist es einfach mal runterzubrechen. Das ist aber eine fucking Street-Art-Legende in ganz Europa. Der hat aber nur 5.346 Follower auf Instagram. Nach allen Bemessungsgrößen, die ihr kennt und wie der Markt funktioniert, ist das kein Match. Produktionsteam, Barcelona, Schubert Del Negre, gib mir den Wirtschaftsfaktor
aber dahinter, das auch zu machen. So, also das Ding ist aber auch so ein Hip-Hop-Ding mit diesen Zahlen, Social Media und so weiter und so fort. Ne? Also ganz viele Graffiti-Artists oder Street-Art-Künstler haben jetzt keine Millionen von Follower.
Ja, aber am Ende geht es ja dann trotzdem darum, auch als Content-Creator muss ich ja kalkulieren. Was kannst du machen? Wie groß? Wo ist das Refinanzierungsmodell in der Idee und so weiter? Und dann braucht es einfach Partner. Und ich glaube, da habe ich mir über die Jahre jetzt genug Reputation aufgebaut, dass es da draußen ein Verständnis dafür gibt, dass man mir vertrauen kann. So. Dass man mir auch mal einen großen Beutel Budget in die Hand geben kann und sagen, ja, lass den mal machen, da kommt was Geiles mal raus. Und diese Back-to-Tape-Reihe sorgt dafür, dass wir 2 überragende Titel gemacht haben. Wir haben ein Buch gemacht, die eben eine Agentur, Marke und so, die haben, glaube ich, über 40 Kommunikations-Awards weltweit mit dem Ding gewonnen. Das heißt, wir sind auch richtig Highfly. Und es ist, weil ein Typ, der aus der Hip-Hop-Szene kommt, der Meinung ist, nee, ich muss nach Kopenhagen, um Lars Pedersen zu treffen und Sunil Pedersen von Floor Wars und diese Graffiti-Legende, um mich vor eine Graffiti-Wand zu stellen und in Kopenhagen in eine kleine lokale Halle zu gehen, wo 300 Leute gerade eine Breakdance-Jam feiern. Und könnt ihr euch vorstellen, wie da mein Herz aufgeht? Weil das der scheiß Grund ist, warum ich es 1994 im ersten Magazin geliebt habe, dass ich heute die Möglichkeit habe, diese Geschichten weiterzuerzählen. Natürlich mit dem Partner, aber mit der Möglichkeit, es frei zu erzählen, wie es da ist. Ohne den ganzen anderen Quatsch, den wir heute haben, mit dem, sei es dieses Social-Media-seitige, sich Kriege liefern und oder einfach nur die Selbstinszenierung, die ein bisschen über den tatsächlichen Kern der Person hinausgeht.
Und das stelle ich mir jetzt auch deutlich schwieriger in der Vorbereitung vor. Also im Vergleich zu früher Interviewvorbereitung wahrscheinlich einige Interviews gelesen, gehört, die Musik gehört. Aber das, wie planst du das? Hast du da eine riesen Mindmap und alle wissen dann Bescheid? Bist du auch gleichzeitig der Regisseur von dem Ganzen, wenn du jetzt nach Barcelona fliegst und so weiter mit 9 Leuten?
Nee, ich würde immer so, es gibt doch diesen schönen Begriff vom Executive, der quasi nur hingeht und nochmal guckt und dann, ja, ist cool. Das ist so meine Rolle.
Wirklich?
Ja, und ich hab
so der Rick Rubin, der viermal auftaucht, ja, und dann genau. Weggeht. Und
ja, aber dann schon an der richtigen Stelle auch dafür sorgt, dass das Schiff weiter in die richtige Richtung fährt. Und das ist mein Job. Das wird da auch immer bleiben. Und ich habe auch gemerkt, das ist meine Stärke. Das kann ich. Ich kann nicht einen Artikel schreiben. So. Also bestimmte Dinge kann ich, weiß ich. Und ich bin auch nicht so, ich habe vielleicht auch nicht mehr so die Zeit und bin nicht so gut in der Recherchearbeit, wie ich es manchmal sein müsste für bestimmte Dinge. Also habe ich schnell gelernt, dass ich gute Leute um mich herum brauche, ein gutes Team, die dafür sorgen, dass ich besser werde. Und das habe ich über die Jahre gebaut. Ich habe ein überragendes redaktionelles Team an meiner Seite, das sowohl organisatorisch als auch inhaltlich mit all diesen Projekten unterstützt. Und bei so einem Back-to-Tape-Runde, da war Kevin drin damals. Und dann war es so, hey Kevin, ich habe gute Nachrichten. Wir fahren 2 Wochen durch Europa. Wir machen Hip-Hop. Kleingedruckte, du müsstest jetzt mal anfangen, die Leute zusammenzusuchen, die wir dafür brauchen und recherchieren. dann ist das schon ein wahnsinniger Aufwand. Aber gemeinsam sich dahinzusetzen und zu überlegen, okay, guck mal, wir haben diese Graffiti-Artists und diese Breakdance-Artists in Barcelona. oder den Rap-Part finden wir da oder in Frankreich können wir das machen und da, das ist total geil. So. Und das schaffst du aber nur mit einem guten Team und da achte ich darauf, dass ich immer Leute um mich rum habe, die quasi jede von diesen Lücken, die du in so einem Prozess hast, gut mit ausfüllen, damit wir besser werden in den Produkten. Ich glaube, Teil 1, um wieder kurz Back to Tape zu erzählen, war nochmal anders als Teil 2. Und wenn wir damit weitermachen, wird auf jeden Fall das nächstes Mal noch besser werden.
In einem Interview sagst du auch, dass du alle Jahre schon sogar durchgeplant hast. Du weißt, wo du in 2 Jahren sein möchtest. Du weißt auch, wo du in 10 Jahren sein möchtest. Ja. Wo möchtest du denn in 10 Jahren sein?
Das werde ich dir nicht sagen. das habe ich, es ist auch, ich glaube, ich hab auch so eine krasse Zielstrebigkeit. Und das, ich kann ja nicht mal genau sagen, womit es zusammenhängt, so. Aber ich bin mal vor vielen Jahren im Hip-Hop losgelaufen und hatte so eine imaginäre Bucketlist, welchen Künstler ich gerne mal gesprochen haben möchte. Die habe ich dann relativ schnell abgehakt. Und so habe ich nächstes Ziel mir gesetzt, was ich gerne erreichen möchte, was ich machen möchte. Und so mache ich das immer wieder. Und ich glaube, das ist der Motor für all das. Auch nach so vielen Jahren. So. Deswegen bin ich vielleicht an der einen Stelle mal gelangweilt davon, zum 10. Mal jetzt die Option zu haben, das zu machen. Vielleicht mache ich es ja trotzdem, weil ich an irgendetwas etwas finde, was es mir wieder triggert, wo ich es spannend finde. Ich habe auch schon 5 Mal Materia interviewt. Und dann nach der Regel kann ich jetzt sagen, 6. Mal ist egal. Aber das letzte Gespräch war wieder cool. Weil es einfach Spaß gemacht hat, sich nach so 1-2 Jahren mal wieder zu treffen und mal wieder auszutauschen auf Augenhöhe. Das wird immer wieder kommen. Aber ich selber habe für mich, und da sind wir auch bei dem, wo wir schon ein paar Mal gesprochen haben, das ist Hip-Hop, nicht, ich bin nicht nur Hip-Hop. Und ich achte sehr darauf, dass ich nicht, wie vielleicht auch manchmal andere, in dieser Bubble stehen, da drin Privates wie Berufliches, die ganze Zeit im Kreis, ich bin auf den Partys, ich treffe die gleichen Leute, meine Beziehung kommt da raus und du kommst nicht raus. Deswegen sitze ich im Sport, im Gaming, in verschiedenen Sportbubbles, so Marketing, überall, um von außen wieder darauf zu gucken, um dann auch wieder reinzugehen, mich schön an den Tisch außen zu setzen, mir das Ganze anzugucken, voll mit drin zu sein und aber wieder rausgehen zu können und zu sagen, kann ich mache was anderes. Und das führt zu den Zielen, weil ich dadurch einen anderen Winkel und eine andere Perspektive auf Dinge habe. So, und wer weiß, vielleicht gibt es in ganz anderen Genres für mich auch als Host, als Journalist noch Herausforderungen, die ich erreichen möchte. Vielleicht gibt es aber auch innerhalb dieses komplexes Hip-Hop noch ganz andere Blickwinkel, aus denen ich bisher vielleicht noch nicht so viel gearbeitet habe oder was man vielleicht nicht so mitkriegt, was noch spannend werden kann. So, und so gehe ich im Prinzip systematisch alles, was ich mache, durch und habe natürlich auch überall eine Idee dahinter, wo ich damit hinkommen kann.
Aber willst du noch nicht sagen, wo genau?
Hat er doch gesagt.
Grob.
Sag doch
mal. Wo er schon ist, hat er gesagt.
Nee, das ist ja gut. Das ist ja journalistisch. Das ist ja jetzt nachhaken und gucken, ob ich vielleicht auch noch was sage. Es gibt
Bienchen.
Da gibt's eine schöne Sache. Ich bin Hamburger. Und das ehrlicherweise durch und durch. Auch wenn mein Fußballverein eine Stadt weiter ist, aber ich bin Hamburger durch und durch. Und da gibt's so eine Regel, die du irgendwie so im Blut hast. So, du redest nicht so viel, du machst. So, und irgendwie, das steckt so in mir. Ich mag das eigentlich nicht so gerne. Ich habe dir gestern relativ viel erzählt, aber das ist auch, weil ich das da weiß, das bleibt dann an diesem
also
Tisch.
Also in 10 Jahren ist der in.
Ja, nein, Spaß. Aber ansonsten mag ich nicht so viel darüber reden. Don't talk the talk if you can't walk the walk. Ich möchte den Weg gehen und dann kriegst du schon mit, was ich mache. Und dann, ich mag es lieber, dass Leute den Effekt haben, so nach dem Motto, krass. Was macht denn der jetzt da? Warum ist denn der da? So,
ja,
als dass ich das vorher 5-mal
erzählt habe. Also weniger drüber reden, was man, ja, das, was du sagst. Weniger drüber reden, wie erfolgreich man ist oder was man macht, sondern lieber machen dann, ne?
So ist es. Und wir wollen jetzt ja auch weitermachen. Hast du noch abschließende
Wir wollen weniger
Worte?
Reden und jetzt weitermachen.
Ist jetzt genug geredet?
Oh, sind wir schon durch?
Ist das ein Schlusswort, ey?
Na, ich hatte jetzt das Gefühl, dass ihr...
Dass wir los wollen und weitermachen wollen, oder was?
Stell noch ein paar Fragen, aber ja.
Nee, dann stell doch noch mal 2.
Okay, also eine, da sind wir jetzt so roten Fadenmäßig, haben wir das ein bisschen verloren, aber du hast zum Beispiel erzählt, abgesehen von deinem Interview, was leider für immer verschollen ist, aber auch, dass ein Kontra-K-Interview nicht rausgekommen ist. Aber da würde mich interessieren, gab es da noch andere, wo du dich besonders geärgert hast? Ah, das war so geil und das ist nicht rausgekommen.
Das Gute ist, ich ärgere mich nicht darüber, aber ich habe bestimmt 20, 30 Interviews in meinem Leben produziert, die nie veröffentlicht wurden. natürlich auch mit Aufwand, mit Team, mit allem drum und dran. Mal ist es ein Technikthema, was nicht funktioniert hat, was aber zum Glück echt ganz, ganz selten der Fall war. Mal ist es ein inhaltliches Thema oder dann doch eine strategische Veränderung, die dazu führt. Ich habe ja, glaube ich, das habe ich ja auch, glaube ich, veröffentlicht, letztes Jahr war das mit PA Sports ein 2 Stunden, da habe ich, glaube ich, ein Posting gemacht oder so, 2 Stunden Interview an der Alster gemacht. Das war ein wahnsinnig, für mich persönlich, gutes, deepes, interessantes Interview, was wir da gemacht haben. Ich war richtig angetan davon. So, es hat auch mal wieder so einen Kick gegeben, sondern ich war krass, genau. Auch PA habe ich schon 100 Mal getroffen und trotzdem hatte ich diesen Moment aus, ja. Und dann gibt es, nennen wir es mal, politische Veränderungen, die dafür sorgen, dass du das dann so halt einfach nicht mehr veröffentlichen kannst. Und da geht es nicht darum, dass er da rumgebasht hat. Ganz im Gegenteil, das bin ich ja nicht. Ich mache nie diese Dinger, wenn es dazu geht, dass du meine Plattform dazu benutzen möchtest, um andere Leute anzugreifen. Passiert nicht, meine ich. Es war deep. Und trotzdem waren da bestimmte Dinge, wo sich Dinge verändert haben und deswegen konnte es nicht rausgehen. Und wenn ich mich darüber ärgern würde, dann mache ich doch A, mir unnötig Groll und B, fange ich an diskutieren. Hey, mach doch, komm, nee, ich veröffentliche es trotzdem. Nee, jetzt mache ich das, weil ich das will und so. Ich finde, das ist die falsche Herangehensweise. Denn ich möchte ja irgendwie das Gefühl haben, dass man in Ruhe und in Frieden damit rausgeht. Und wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. So. Es gibt da für mich dann schon gewisse Entscheidungen aus dem Wie, die dazu führen, dass ich da in der Zukunft anders mit umgehe. Es gibt schon so eine Handvoll Künstler, wo ich jetzt noch 2-mal drüber nachdenken würde, ob ich nochmal wieder das Investment mit meinem Team mache, weil ich die Konsequenz daraus sehe. So. Aber manchmal passiert es halt einfach. Und dann ist das auch alles, ist alles nicht so schlimm.
Gibt es denn für die Backspin eine Planänderung, sage ich mal, auch in, ja, so viel neues Social Media gibt's ja nicht, aber ich hatte es jetzt auch im Interview mit Toxic, dass halt irgendwann so die Facebook-Phase kam, die waren irgendwann vorbei, dann kam eine neue Phase. Wie nimmst du nochmal diese Änderung der letzten 2 Jahre wahr? Ist es krass, auch da bei Backspin irgendwie eine ganz andere Strategie zu fahren?
Ja, ja, 100%. Habe ich ja vorhin auch schon mal kurz angedeutet, ne? Also, es hat als eine Independent-Hip-Hop-Redaktion angefangen und also, jetzt muss ich formulieren, wie ich es mache, weil das stimmt ja sonst nicht. Redaktionen sind nicht tot und Special Interest gibt es weiterhin und du kannst in Special Interest Blasen auch redaktionell funktionieren. Aber Hip-Hop ist da ein bisschen was anderes. Denn dann geht es doch viel um Reichweite und um Kraftverhältnisse zueinander und auch wieder um gewisse Refinanzierungsmodelle, dass dieses klassische Denken von wir sind eine Hip-Hop-Redaktion und eine Musikredaktion und versuchen klassisch musikalisch uns mit dem, was da kulturell passiert, auseinanderzusetzen, das wird immer, immer, immer schwieriger. So. Und das führt dazu, dass wir in-house natürlich auch darüber nachdenken, wie wir es machen. Und verbunden mit diesem nostalgischen Hip-Hop-Kern, den ich immer bei mir habe, führt das dazu, dass ich trotzdem auch in 5 Jahren noch Backspin Love and Hate Podcast machen werde mit meinen Kumpeln Dan und Bass, die hängengebliebene 90er Hip-Hop-Freaks sind, weil dort aber Graffiti, die Graffiti Jam in Bocholt und der Artikel über DJ Kool Herc im Times Magazine thematisiert wird und damit so ein bisschen klar gemacht wird, wo kommt's her und vergesst bitte nicht, worum es hier eigentlich geht, wenn es um Hip-Hop geht. Ich weiß aber, dass sich das keine 20.000 Leute anhören werden. Das ist mir aber vollkommen egal. Das mache ich auch, wenn sich das nur 5 Leute anhören. Es ist mir wichtiger, es zu machen für Kultur, für Marke und für ein Gesamtbild. Und es gibt immer noch genug Wege und da wird es auch immer mehr geben, wie du von deinem Standpunkt aus in dieser Szene und auch mit dem Thema Hip-Hop arbeiten kannst und es trotzdem tragfähig machst, so formuliere ich es mal. So. Und das ist dann manchmal vielleicht eine Kooperation mit etwas, manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen Networking, Consulting. Im Kern die Marke Backspin, aber schon immer für das beschützen, was sie ist. Denn da werden, und das hängt ja auch damit zusammen, wie ich und mein Team das sehen und das fühlen. Und ich kann einmal hier in diesem Umfeld auch mal sagen, mit voller Gewissheit, das ist alles gewissenhaft, was wir da machen. Nur, du kennst auch Social Media. Und wenn wir an der einen Stelle posten wir ein Foto von, keine Ahnung, Drake oder sowas, dann hauen uns die alten Heads auf den Kopf und sagen, scheiße, man gehört nicht mehr. hat ja nichts mehr mit Hip-Hop zu tun. Dann posten wir am nächsten Tag ein Bild von, keine Ahnung, DJ Premier und dann kommen wir diese hängelühne Kacke. So, mach doch mal vernünftig. Und warum habt ihr den denn nicht? Und ihr berichtet ja da nicht drüber. Ich höre das die ganze Zeit. Ich höre an der einen Stelle, ja, ihr macht gar nichts mehr für Hip-Hop, an der nächsten Stelle, ihr macht ja gar nichts mit Newcomern. Wenn du dir unsere Formate anguckst, machen wir genau das alles. So. Aber wir machen es auf unsere Art und mit einem gewissen Maß an Gewissen der Kultur gegenüber. Und das werden wir immer so weiterführen. Nur, und ich glaube, das ist dann auch die Erfahrung, die ich über die Jahre gesammelt habe, klassisch Musikredaktion ist nicht mehr der Schlüssel. Das als Marke zu sehen und als Trademark, vielleicht auch ein Gütesiegel. Wir haben gestern auch so 2-3 Gütesiegel-Thematik gehabt. So ein Gütesiegel, das dafür spricht, dass es für etwas steht. Das ist so ein bisschen mein Wunsch. So. Denn die Personen, die dahinter stehen, die machen ja das aus, was unter der Marke dann am Ende gearbeitet wird. Und da achte ich sehr darauf, dass die Leute, mit denen ich arbeite, das Herz am richtigen Fleck haben, den richtigen Blick darauf haben, auch was Diversität, kulturelle Vielfalt etc. angeht, dass man darauf achtet und auch ganz, ganz wichtig, nicht anfängt, was mir jetzt auch in einem anderen Kontext wieder vorgeworfen wurde, irgendwas an der einen Stelle wegcutten zu wollen. So, ich möchte einfach sowohl gesellschaftliche als Hip-Hop-kulturelle Strömungen abbilden und drüber nachdenken, ob das richtig oder falsch ist. Welche Debatte läuft gerade an? Worüber muss man reden? Gib da die Chance, dass man beide Seiten angucken kann. Aber fang nicht per se an, drauf zu hauen, weil dann hast du immer noch nicht verstanden, warum das da an der Stelle so ist und was daran eigentlich wirklich Hip-Hop ist. Und das ist ein Spagat, wo wir regelmäßig auf den Kopf kriegen. Das mache ich aber gerne und das werde ich auch noch in 10 Jahren machen.
Und was meinst du?
Da habe ich dir doch gesagt, was ich jetzt
sage. Hast du doch gesagt, ja. Endlich, da jetzt können wir ausmachen. Nee, aber was meinst du als klassische Musikredaktion? Das heißt, weniger dieses Modell, wir veröffentlichen Videos oder Texte und haben da irgendwo Werbung und dann verdienen wir damit genug Geld, um das dann zu monetarisieren. Das ist so das klassische Musikredaktionsding. Und jetzt braucht es dann Partnerschaften, die dann irgendwie klarer sind, wie zum Beispiel Porsche oder Pepsi. Oder was meinst du mit diesem, dass man nicht mehr diese klassische Musikredaktion haben wird?
Ja, das ist im Prinzip ja, genau, eigentlich das, was du gesagt hast, weil das Geschäftsmodell dahinter sich ja auch ausläuft. Denn du hast ganz klassisch ein Heft gemacht, da gab es Anzeigen drin, dann hat jemand Geld dafür gezahlt, dass er da drin ist und du hast Geld dafür gekriegt, dass du das Heft produziert hast für dein Content. Irgendwann, das Bezahlsystem im Internet funktioniert nicht in solchen Bubblen wie Hip-Hop. Wird niemanden geben, der 3,95 Euro dafür zahlt, dass er ab morgen exklusiv die Nachrichten bei hiphop.de kriegt. Das Einzige, wo es, glaube ich, einigermaßen klappt, ist...
Dein Update, ne?
Genau. Das ist nochmal wieder ein anderer Ansatz. Aber das, wenn du es Hip-Hop kulturell angehen willst, klappt das nicht. Weil dann bist du zu spitz innerhalb dieser Nische. Also musst du neue Wege dafür finden, ohne dich selber und deinen Wert und deinen Kern da drin irgendwie zu verlieren. So, und das ist ein schmaler Spagat. Aber ich glaube... Hat mich ja vorhin schon dabei gewesen, wenn man mit mir arbeiten will, dann ich werde nicht ein verdammtes Schild hochhalten mit sagen, kauft das Produkt oder sowas alles. Das mache ich nicht. So, wenn du mit mir arbeiten willst, dann passiert es auf Augenhöhe. So, dann arbeiten wir gemeinsam an etwas. Aber es gibt da draußen sehr viel Bedarf, genau wie es früher Bedarf daran gab, auf dieser Seite im Magazin zu sagen, kauft dieses Produkt, weil es ist cool. Und das machen wir im Hip-Hop-Kontext, weil das ist die Zielgruppe, die wir erreichen wollen. Social Media und alle anderen Wege, die wir heute haben, sorgen halt dafür, dass du andere Ausspielmöglichkeiten und Kommunikationswege und dann auch ein neues Modell von Partnerschaften bauen kannst. Und ich glaube, das ist dahingehend auch die Zukunft. Dann wird es auch immer links und rechts diese Ausfälle geben von Sellout und dass du dich und deine Marken vielleicht ein bisschen beschädigen kannst. Da muss man immer sehr darauf aufpassen, weil du einen Schritt zu weit gehst oder irgendwas, ne, so wie im Fußball dann auf einmal früher hier Werbung war und in Österreich in der ersten Liga der Vereinsname dreimal gewechselt hat, weil der Sponsor dreimal gewechselt hat. So, da musst du natürlich recht aufpassen. Aber ich glaube, wir sind da sehr gut da drin, darauf zu achten, dass wir das beschützen. Denn wir arbeiten natürlich auch mit Leuten zusammen, obwohl wir nicht die größten Reichweiten haben, aber wir haben einen starken Kern. Und der ist manchmal wichtiger als
die Reichweite. Da sind wir wieder bei der Basis und bei Fans und Hardcore und weißt du? Also das ist eigentlich dasselbe Prinzip. So, am Ende ist es eine starke Basis schaffen. Und wenn du die eigentlich hast, dann
Profil, Identität auf jeden Fall.
Genau. Und überleg doch mal, also keine Ahnung, jetzt bist du ja ein bisschen mittendrin. So. Aber wie viele Leute lesen sich denn noch die Review über das neue Summer Jam Album auf rapnews.com.de. Ja, selbst da, Alter. Ist das ein Zukunftsmodell? Aufgrund der Dinge, die wir schon vor 5 Jahren besprochen haben.
Vielleicht alles kommt ja immer wieder, weißt du? So retromäßig. Vielleicht passiert das nochmal.
Da bin ich auch gespannt. Also ich habe auch letztens gedacht, so vielleicht kommt man irgendwann dann doch wieder an den Punkt, wo so ein Print funktionieren könnte. Aber du bist da natürlich viel, viel besser drin. Aber einfach, wenn man hört, dass Leute Kassetten kaufen oder so, dass das vielleicht
weniger ist. Aber es ist ja immer nicht die Masse. Das ist ja das Lustige. Das ist ja nicht die Masse, die Kassetten kaufen. Weißt du, das sind so ganz spitz die Leute. Das sind dann 100 Leute oder
was? Du kannst morgen ein Thema Taktmagazin machen. Und wenn du ein vernünftiges Crowdfunding davor setzt, dann wirst du auch die Kosten refinanziert bekommen, weil du 100, 500 Leute findest, die sagen, das Thema finde ich geil, da kommt cooler Inhalt, mache ich. Aber das ist doch kein Geschäftsmodell, womit du, keine Ahnung, die nächsten 2 Jahre für dich und deine Agentur planen kannst. Also gut, aber selbst für dich und dein Team, was auch immer. Das ist echt schwer. Dre Vogt ist ein Musterbeispiel, wie es dann doch geht. Der ist gegen die Dre Vogt, für mich die und für alle anderen auch.
Ja, Five, ne?
Ja, genau, die Hip-Hop die Basketball-NBA-Koryphäe journalistisch in Deutschland. Früher Five Mac 2. Er selber sich aber natürlich als Marke auch irgendwann aufgebaut. Jetzt spontan auf die Idee gekommen nach diesem Ende, okay, wir würden gerne so ein zeitloses Magazin schaffen. Ich habe irgendwie Bock darauf, da Artikel reinzusetzen. Setzen Crowdfunding ab, setzen eine sehr hohe Linie an. 2 Jahre durchfinanziert. Und auf einmal sind die Leute da und haben Bock. Ich glaube aber nicht, dass der Grund, dass es das Facebook nicht mehr gibt, liegt ja nicht daran, dass sie es nicht gelesen, sondern dass die Leute irgendwann abbestellt haben und es war dann, oh, und dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Also entscheidet man, das abzuschaffen. Es gibt aber offensichtlich doch den Bedarf und den Markt dafür, wenn du eine andere Emotionalität dazu schaffst. Und dann musst du überlegen, also für dich selber, ob das dir auch den Aufwand und den Struggle und das Ganze drumherum wert ist. So, ich merke halt für mich, dass unsere Stärke im Visuellen liegt, die Videoarbeit, die wir machen, sicherlich auch in der Art und Weise, wie ich meinen Job mache und mein Team um mich rum. Also fokussiere ich mich darauf. Ich habe auch immer Bock, nochmal ein Backspin-Magazin zu machen. Und vielleicht gibt es irgendwann einen Corporate-Punkt, an dem man das auch mal machen kann. Aber Leute, ein Tape rauszubringen in einer 100er Auflage und ein Heft rauszubringen in einer 100er, kannst du gar nicht, 500er, also wenn du so eine 100er Auflage machst, kannst du schon gar nicht mehr bezahlen. Du musst schon in die 1000er Auflage gehen und dann die ganzen Produktionskosten drumherum, das ist schon Volumen.
Aber das ist ja, ist beim physischen Produkt aber genauso, ne? Also bring mal eine 100er Vinyl raus. Gute Nacht, Marie.
Ja.
Ist schwierig.
Naja, kannst du machen, steht halt in keinem Verhältnis und dann musst du halt eigentlich im Endverbraucherpreis die Vinyl halt so hoch ansetzen. Das ist dann schon wieder unwahrscheinlich, dass die sich dann so abverkauft, weißt du? Also, oder du machst das halt wirklich eh bei einer gestandenen Band oder einem gestandenen Künstler, wo du weißt, ey, du kannst jetzt eine 100er Auflage richtig limitiert machen. Dann sind es aber auch Künstler, die sonst deutlich andere Zahlen drehen, weißt du? Und dann kannst du auch sagen, dann kostet halt die Vinyl jetzt 60 Euro. Und dann ist sie auch so ausverkauft. Aber ja, das kannst du nicht machen, weil du jetzt einen Künstler hast, der Neues, die passende Musik macht, so, ja, und sagst, ey, komm, wir wollen es aber physisch aufbauen, deswegen machen wir jetzt mal 100 Vinyl. Das steht meistens in keinem Verhältnis.
Und ich habe einen Punkt eben noch nicht angesprochen, weil ich den dabei genauso wichtig finde, weil ich ja hier auch immer ein bisschen davon gesprochen habe, dass Redaktionen sterben. Auch Special Interest Redaktionen in der Regel, weil wen interessiert es, was Thomas Schulze über das Album von XY geschrieben hat. Dieser Weg war früher anders. Und ich weiß nicht, ob es euch so ging, aber du hast ja schon im Backspin und Juice auch immer gelesen, wer hat das denn geschrieben? Und dann hast du schon einen Bezug dazu gekriegt, okay, Mark Leopoldseder schreibt diese Review. Dann habe ich ein Gefühl dafür, weil ich weiß, wer er ist, um dann zu verstehen, warum er das so sieht. Wenn aber Tina Schulze oder Thomas Müller mir schreiben, ja, das Album ist nicht so geil, das gibt nur 3 von 5, war früher schon so, ist mir noch egal, was du dazu sagst. Und das ist immer krasser geworden durch Social Media und durch die Größe der Künstler, die dann auch gerne mal ja über den Bogen überspannt haben und sich da quasi auf schlechte Art und Weise gewehrt haben. Und das ist der Kern. Wenn du jemand bist, von dem die Leute wissen wollen, was du machst, wenn es sie wirklich interessiert, dann hast du ein Geschäftsfeld. Dann kannst du daraus etwas machen. Aber ein Haus, ein Dach, das funktioniert nur noch bei Spiegelbild und so. Ich meine, selbst da, wenn du in die zweite Etage guckst, wie die abkacken und was die für Probleme haben.
Das hat ja auch
einen
Grund, warum die dann, weiß nicht, BTV machen oder irgendwas anderes, auch umschwenken.
Ja,
sozusagen,
genau,
ne?
Genau. Und ich glaube, deshalb wird es immer schwieriger, genau das zu machen. Es funktioniert nur dann, deswegen funktioniert, glaube ich, auch sowas wie das Wetter so gut, weil es eine Fanbase, eine Google-related Community geschafft hat, die dann schon wissen möchte, was die da machen. Und das interessiert. Und dann lesen sie den Namen von dem Autor und dann freuen sie sich ja immer mehr.
Voll.
Aber in der Masse funktioniert das nicht mehr.
Hm. Und Backspin NFT, die eine Ausgabe, die du anzündest.
Warum sagst du das gerade?
Das habe ich schon verraten.
Du greifst da jetzt voll vor.
Da muss ich sagen, bin ich noch nicht so... Ich brauche immer so ein bisschen so ein Gefühl für Sachen. Und in der Welt, ich fühle und verstehe noch nicht so ganz.
Bist du bei Kryptos drin irgendwie?
Ein bisschen mal, aber auch so, es ist so. Dann geht es ja irgendwie um Kunst und Kultur, um Kreativsein. Was so
bei ist. NFTs.
Ja. Und ich finde es ziemlich krass, was Finn Kliemann da gemacht hat und so. Und dann hat es aber jetzt Finn Kliemann gemacht. Und was machst du jetzt daraus? So, da fehlt mir so ein bisschen noch die Idee.
In Deutschland hat das, also Savas hat das jetzt gerade auch gemacht, Quo, ne? Savas hat das ja, glaube ich, mit dem Cover gemacht und auch mit dem Text.
Ja, mit dem King of Rap Text.
Das fand ich ganz, ganz nice tatsächlich.
Ah, da bricht mein Herz, wenn er das Textblatt.
Aber ich meine, in den Staaten ist das ja schon ein bisschen anders nochmal aufgezogen worden, ne? Tory Lanez hat ein ganzes Album gemacht, Snoop hat einen Song gemacht, Currency hat mal ein Mixtape, glaube ich, gemacht, so. Da sind es dann auch nochmal Summen, wo man das Gefühl hat, dass sich das lohnen könnte. Also ich glaube, bei Snoop seinem Song war es 500.000, die er damit umgesetzt hat. Das ist dann ja irgendwie nett mit einem einzelnen Titel. So, also insofern, da sind wir hier, glaube ich, noch sehr weit entfernt, ne? Aber wo das NFTs.
30.000.
Wo NFTs ja wahnsinnig gut
sind. 30.000? Okay.
Ist
trotzdem
NFTs,
schade um das Textblatt.
Ist natürlich trotzdem aber ein Unterschied zwischen 500.000 und 30.000. Also,
klar, aber das ist ja nur das Textblatt und nicht der fertige Song.
Ja. Der Unterschied ist.
Der fertige Song,
der Unterschied ist aber, wenn die Leute den Song irgendwann, egal, ihre Anteile weiterverkaufen, verdient Snoop auch wieder Kohle mit.
Ja.
Also insofern, warum verkauft eigentlich Wu-Tang nicht dieses eine Album, was es gab, wo nur einer das bekommen hat, das nicht nochmal als NFT? Das war ja auch ganz spannend.
Ich weiß nicht, ob es
Schlag denen das mal vor, du scheinst ja ein Draht zu denen
zu haben. Ich hab ein Draht zu denen, ja. Ich glaube, wir sind auch ordentlich weit gekommen in
Absolut.
Diesem Interview. Wenn du noch was hinzufügen möchtest, mach das gerne.
Nie der HSV.
Hättest du noch was zu sagen, Patrick?
Nie, nein, Spaß, bei Fußball, da halte ich mich raus. Nein, es war sehr schön. Ich fand, wir haben wahnsinnige Bandbreite gehabt an Themen. Das wir zum Schluss jetzt noch bei Krypto und NFTs kurz angerissen haben, fand ich
und
spannend.
Und dabei bin ich nur Hip-Hop-Journalist, ne?
Überleg mal.
Das hätte ich auch nicht gedacht. War auf jeden Fall eine sehr schöne Reise mit euch beiden. Patrick Thiede, Nico Backspin, vielen Dank.
Danke dir, Tobias.
Wilinski ist mein Name. Abonniert den Talk This Way Podcast. Hört auch alle anderen Folgen. Wir haben schon 10 draußen. Und vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören.
Danke dir.